Dieses Jahr gibt's keine Reality Awards, deswegen ist diese Show hier umso wichtiger. Sie heißt Menschenbilder, Konfrontationen, der große Fernsehen für alle, Jahresrückblick mit den besten TV-Momenten des Jahres. Und jetzt geht's los.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier aus Köln. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr reinschalten. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Zu Menschenbilder, Konfrontationen gehört es dazu, dass wir beide hier durchführen und wir beide unsere Top 10 TV-Momente des Jahres küren. Mit wir beide meine ich einerseits mich und andererseits natürlich sie. Hier ist Nathalie.
Hallo, vielen Dank für die Einladung mal wieder zu dieser Tradition.
Hallo Köln.
sagte sie in ihrer Jogginghose zu Hause mit einem Knödel auf dem Kopf.
Mit einem Knödel auf dem Kopf?
Ja.
Was heißt das?
Na, so ein Tutt.
Ach so, okay.
Wow.
Ja, denn sie wissen nicht, was passiert. Der große Jahresrückblick. Schön, dass ihr da seid. Es ist die beste Show des Jahres. Das ist immer bei Fernsehen für alle so. Immer wenn ich Leuten auch so empfehle, hör mal in eine Folge rein, sage ich immer den Jahresrückblick. Denn der ist letztendlich das Ergebnis aus einem Jahr Podcast, aus einem Jahr Fernsehgucken. Und auch in diesem Jahr haben wir uns wieder viele Gedanken gemacht, uns diese Bestenliste wirklich tagelang durch unsere Köpfe gehen lassen, haben hin und her geschoben. Und Nathalie, wie ging es dir mit dieser Aufgabe wieder? Es ist wirklich eine große Verantwortung, weil wir wissen, ihr habt auch Momente, die ihr erwartet. Und wir müssen versuchen, ihnen gerecht oder euch gerecht zu werden.
Ich denke immer gar nicht dran, was die Leute so erwarten, um ehrlich zu sein.
Sympathisch.
weil ich auch erstmal immer kramen muss, so in meiner Erinnerung. Und ich weiß noch, dass ich letztes Jahr noch so bei der Aufnahme dachte, dass ich nächstes Jahr, also quasi dieses Jahr, es auch so machen werde wie du und ab und zu was aufschreiben werde, wenn ich gerade einen Augenblick im TV sehe, der ganz cool ist und der es auf die Liste schaffen könnte. Habe ich natürlich wieder nicht gemacht. ich saß wieder da und habe lange überlegt. Und dann, wenn man einmal so im Flow ist, dann kommen irgendwie tausend Dinge und dann am Ende muss man sich ganz schön zusammenreißen und streng sein und ja, irgendwie 10 Sachen rauspicken. Das war nicht so einfach dieses Jahr.
Nee, für mich war es auch schwer. Ich mache zwar diese Liste, sie wird dann auch bis so Mitte Februar sehr gut gepflegt und da stehen noch ein paar Sachen drin, an die ich auch teilweise nicht mehr denken würde. Jetzt bin ich auch froh, dass ich die da noch drin habe, aber trotzdem sind da auch viele Sachen nicht drin und ich musste jetzt auch nochmal den alten Karren da oben im Kopf anwerfen und musste dann auch mal ein bisschen kramen und ich glaube, ich habe dann nicht so viel Zeit investiert wie sonst. Also es kann sein, dass ich jetzt voll offensichtliche Sachen einfach nicht mehr erinnert habe. Aber dann denke ich mir halt auch so, dann waren sie vielleicht auch gar nicht so wichtig.
Ja,
also denke ich mir dann so.
Ja, es ist echt oft so, dass man die manche Sachen, die schnell einem einfallen, die sind dann am Ende meistens auch bei mir auf der Top 10.
Vielleicht kann es aber sein, dass tatsächlich so absolute Klassiker einfach fehlen. Und ja. Ich muss auch sagen, wir kommen gleich auch noch mal zu den Regeln, was ja genau ein TV-Moment für uns auch ist, aber dass natürlich in diesem Jahr, hat man ja auch gemerkt, ich schon weniger auch geguckt habe. Also ich glaube jetzt nicht jetzt in Zahlen viel, viel weniger, aber ich habe super viel rewatched, ich habe super viel First Dates geguckt und das kann ich halt alles hier nicht einfließen lassen. Ne? Also ich habe jetzt keinen einzigen First Dates-Moment dabei, aber ich habe super viel First Dates geguckt, also eigentlich wasted für diese Liste. Aber so ein paar Formate, wie jetzt zum Beispiel auch, also ich spoilere jetzt schon mal hier sowas wie Promis unter Palmen oder sowas oder auch ja selbst sowas wie Prominent getrennt oder so, da habe ich einfach, weil ich es nicht so intensiv verfolgt habe, wie jetzt in den vergangenen Jahren, da haben sich dann, also da waren tolle Momente dabei, habe ich auch gesehen, alle so, aber meistens halt irgendwie auf TikTok und dann nicht so Woche für Woche und dann auch hier besprochen und so, das haben wir in diesem Jahr gar nicht so intensiv gemacht. Deswegen, ja, kann es auch sein, dass da so ein paar absolute Aufreger so fehlen in der Hinsicht.
Ja, bei mir war auch dieses Jahr so, dass ich manche Shows, da habe ich dann nur so einzelne Folgen mal geschaut, weil ich dann mitbekommen habe, ah, da ist gerade irgendwas oder so. Und ja, und dann habe ich irgendwie nach 2, 3 Folgen habe ich dann wieder aufgegeben und bin dann woanders reingesprungen. Ja, manches ist irgendwie nicht mehr so im Rennen bei mir. Also da habe ich dann auch irgendwie gar keine Energie, das so, keine Ahnung, gefühlt 10 Wochen zu verfolgen.
Und ich habe auch das Gefühl, je länger wir jetzt diese Liste schon machen, desto selbstbewusster wird man auch, seine eigenen Momente da quasi auch hier zu zelebrieren, ja, finde ich. Genau. Also ja. Weil da sind jetzt so Sachen dabei, wo ich mir auch sicher bin, die haben vielleicht einige gar nicht irgendwie gesehen. Mhm. Ich glaube, ich habe zumindest alles hier im Podcast mal besprochen, so da glaube ich, bin mir relativ sicher. Aber es ist auch eine persönliche Liste natürlich. Und trotzdem haben wir den Anspruch, die besten, lustigsten, emotionalsten, wie auch immer, Momente des Jahres hier zu küren und kurz nur zu den Regeln, also für uns schon seit Beginn dieser Aufzählung machen wir es so, dass Momente für uns wirklich Momente sind. Das kann eine Sequenz von Szenen sein, aber es ist nicht eine ganze Folge oder so, zumindest im Regelfall. Und ja, wir versuchen uns da wirklich auf einzelne Momente zu konzentrieren und das ist oftmals gar nicht so leicht. Aber ja, das und alles ist erlaubt, ne? Es kann sowohl lustig als auch emotional sein, als auch irgendwie nachdenklich, aber auch einen dabei, wo ein bisschen kontrovers vielleicht auch ist. Das ist eigentlich alles zu den Regeln. Und ich würde sagen, wir können dementsprechend auch loslegen nach dieser Vorrede, oder?
Ja, ich bin bereit.
Ja, gut, dann starten wir wie immer in bester Chartshow-Manier hier in die Top 10. Ralf Richter steht bereit und kommentiert alles aus dem Off, auch dieses Mal wieder. Und los geht's mit Platz 10. Fang du an.
Okay. Genau, also mein Platz 10 ist Die Bachelors. Martins Favoritin Lena geht freiwillig.
Ich habe auch noch was mir auf dem Herzen liegt, was ich gern sagen würde. Mhm.
Habe ich nicht. Deswegen, ja. Wir haben ja auch die Regel, wenn wir uns doppeln, immer dann sozusagen die höchstplatzierte Platzierung. Bis dahin warten wir ab, bis wir drüber sprechen. Aber habe ich nicht. Deswegen leg los.
Genau. Also ich war in diesem Jahr unglaublicherweise, habe ich meinen Bachelor-Comeback quasi gemacht, weil ich ja echt raus war, so bei dieser Reihe. Und dieses Jahr dachte ich mir, come on, ich probiere es nochmal. 2 Männer, was kann schon schief gehen? Also da einer von beiden wird ja in Ordnung sein. Naja.
Doppelter Spaß.
Und ja. Es war dann eben die Folge vorm Finale. Und da war eine Frau dabei in Martins Team, Lena. Und sie war also total der Favorit, hat man gemerkt. Und man wusste auch eigentlich, okay, er will ihr auf jeden Fall eine der letzten Rosen geben. Und dann hatten sie auch ein Date und das war richtig gut. Und Lena hat dann auch gesagt, ja, also jetzt, also diesmal, ich habe da schon was gespürt. Und man dachte so, oh mein Gott, okay, es geht endlich in die richtige Richtung. Sie wird's werden, she's the one. Und dann kam es eben zu dieser eigentlichen Rosenvergabe und sie hat dann quasi Martin unterbrochen und hat gesagt, ich muss dir auch was sagen, aber ich glaube, die Gefühle reichen doch nicht aus.
Wenn ich ehrlich zu mir bin, sehe ich mich aktuell nicht an der Seite oder im Leben von einem Familienvater und ich glaube, dass die Anziehung nicht ausreicht, dass ich mir vorstellen kann, aktuell so ein Leben zu führen. Und es tut mir wirklich unglaublich leid. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich mich nicht verlieben werde. Und egal wie die Entscheidung heute ausfällt, habe ich mich dazu entschieden, die Reise zu beenden.
Und es war dann sehr emotional, weil Martin, sehr überraschend fand ich, hat er sehr emotional reagiert und hat dann wirklich minutenlang geweint und kam irgendwie gar nicht mehr aus diesem Heulmodus raus.
Tja, wenn ich sich mit Paulina auch so gefühlt hat. I doubt it. Oh Mann, ey.
Hat mich auch ein bisschen mitgenommen, obwohl ja Bachelor immer so ein bisschen, ja, doch recht inszeniert ist und so, aber das hat mich dann doch gut abgeholt.
Ich erinnere mich, wie er dann danach irgendwie aufs Dach gegangen ist. Oder
ja, genau,
oder?
Das war eh einfach ganz dumm, dass die diese letzten Dates und dann eben auch das Finale so wirklich im Outback oder ich weiß nicht, wie man das da
in
nennt.
In der Wüste,
so,
oder?
So wirklich in der Wüste in Afrika. Da war nichts außer dann halt so diese drei Luxushäuschen so und es war Windstärke 3000. Also die Frauen hatten nur die ganze Zeit ihre Haare in der Fresse und mussten dann immer so diese aus dem Gesicht halten und so. Und genau da hat sie dann gesagt, sie geht und dann ist Martin eben irgendwie 3 Kilometer, musste ja dann zurück zu seinem Hotel laufen und da ist er dann so ein Turm irgendwie hochgelaufen. Das war auch noch so ein bisschen märchenhaft, aber halt im traurigen Sinne, wie er dann da so, ja, so schluchzend da so hochgelaufen ist. Oh Mann, okay, schade, da habe ich mich verzettelt.
Ja, also ich kann mich auch noch erinnern, deswegen gutes Zeichen, guter Moment. Ich sag mal, ich habe mich für einen anderen Bachelors-Moment entschieden, deswegen sage ich auch mal noch nicht zu viel zum Rest der Staffel so, aber ich würde mal sagen, das passt sehr gut zu deinem Moment. deswegen machen wir weiter mit meinem Platz 10 und ja, große Überraschung, schon auf Platz 10 kommt bei mir das Sommerhaus der Stars, was normalerweise immer viel weiter vorne natürlich platziert ist. Gar nicht so sehr, weil das Sommerhaus in diesem Jahr schlecht war, sondern weil die anderen Momente so toll waren, dass ich das Sommerhaus nur auf Platz 10 in Anführungsstrichen habe. Und zwar mit dem Moment Tara und Dennis versus Silva und Steffi in dem Wer-bist-du-Streit.
Ich kümmere mich um deine Probleme und hör jetzt auf, die ganze Zeit auf Dennis loszugehen, weil es trotzdem nicht wirklich
ist. Nein,
ich halte nichts für eine Chance, weil du attackierst die ganze Zeit meinen Mann. Kümmere dich um deinen Trottel. Kümmere dich um den Trottel.
Wer bist du?
Ich bin Tara Tabitha, was ist nachhören?
Wer bist du?
Tara Tabitha, Queen of Austria. Und du?
Wer bist du?
Möchte gerne Sängerin?
Für mich ist dieser Platz auch ein bisschen eine Auszeichnung für Silva und Steffi. Also wir haben es hier, Denise und ich, auch lange und ausführlich erklärt und uns ausführlich auch distanziert von einzelnen Dingen, die gerade nach diesem Streit passiert sind auf Instagram bei Silva. Trotzdem war Silva die Person, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Hat Silva massiv auch abgeliefert, auch im Sommerhaus. Hat er sogar seine übliche Show abgezogen, dass er übelst unbeliebt war und trotzdem quasi immer drin geblieben ist. Und das hat natürlich hier seinen Höhepunkt irgendwie gefunden, weil wir natürlich auch die lange Geschichte von Silva und Steffi ja ein bisschen kennen. Ne, angefangen bei den Hot Bandidos, dann eben auch bei Prominent getrennt. Und jetzt im Sommerhaus, wo sie schon sehr harmonisch waren. Und ja, Steffi auch immer mehr so zu Playerin wurde und Silva sich sogar teilweise ein bisschen zurückgehalten hat und eben auch in dieser Szene. Und jetzt muss man ja auch wissen, dass sowohl Tara als auch Dennis jetzt nicht unbedingt meine Lieblings-Reality-Stars sind. Und dann in dieser Szene quasi diesen Streit zu erleben, wo Silva und Steffi eben massiv angetrunken gegen Tara und Dennis so kämpfen und das sich dann so hochschaukelt.
Und jetzt?
Ja, und? Musst du doch nicht wissen. Ist doch scheißegal.
Du bist ein Stück Scheiße, ehrlich?
Okay. Aber du auch.
Du bist ein Stück Scheiße.
Du bist ein Stück Scheiße,
Digga. Du bist ein Kackkonzert. Du bist ein Mann.
Es wurde geschnitten, es wurde wild geschnitten. Es ist nicht ganz klar, wer wann wie wen weggeschubst hat. Aber es ist ein typischer Sommerhaus-Moment. Es sind die räudigen, dreckigen Momente, die ich ja auch schon auch mag, so leider. Das gebe ich zu. Und hier ist einer davon. Und ja, weil ich einfach so sowohl negativ als auch positiv mit den Leuten verbunden bin und sich das so auch so schön hochgeschaukelt hat mit diesem Wer bist du? Ich bin Tara Tabitha. Und so, das war einfach wunderschön. Es ist dann nochmal zurückgekommen im Wiedersehen. Also ein Streit mit Auswirkungen und einfach einen, den ich wegen seiner, ja, weil er so ausgeartet ist, einfach ja, hier reinpacken muss. Weil ich hatte da schon Gänsehaut, als der passiert ist damals.
Oh mein Gott. Also ich war sehr am Limit bei dieser Folge generell. Das war echt eine der anstrengendsten Folgen, fand ich, weil es auch einfach nicht aufgehört hat, so dieses, ja, diese Schreierei.
Ja.
Aber ich verstehe es, dass es mit drin ist bei dir.
Ich glaube, ihr werdet jetzt, wenn ihr denkt, mein Gott, hat der sie noch alle und ist der nicht vollkommen verkommen, ihr werdet, wartet auf meinen Platz, ja, Platz 1.
Ja, Leute, das
sowieso. Aber wartet auf meinen Platz 1, ihr werdet an das Gute am Menschen, Dennis der Dödel, wieder glauben. Bei meinen ersten Plätzen.
Dennis der Engel, mein Engel.
Genau. Ja gut, dann kommen wir jetzt zu Platz 9.
Platz 9 ist bei mir ein weiteres Dating-Format und zwar Princess Charming, Fiona und Kims angebliche Absprache.
Wenn du Princess gewesen wärst, dann gucken wir halt, dass ich so lange wie möglich drin bleibe, um dich zu unterstützen, so mehr oder weniger. Für deine Entscheidung, dass du halt eine Vertrauensperson hier hast.
Hä, aber wie? Also, das ist ja so gar nicht gewesen.
Genau, in diesem Moment sehen wir, wie Fiona zu ihrer eigentlichen Freundin Kim geht und dann zu ihr sagt, Kim, können wir noch mal reden? Ich habe da, glaube, was vergessen, dir zu sagen. Und dort erzählt sie Kim dann, dass sie eben zu Nessie gesagt hat, dass sie eigentlich den Plan gehabt hätten, wenn Kim die Princess geworden wäre, also die Ersatz-Princess für Nessie.
Ja.
Genau, dann hätten sie es so gedreht, dass Fiona möglichst lange drin geblieben wäre und sie hätten ein bisschen so eine, ja, auf so eine Art Love-Story gemacht, so dass sie halt da Sendezeit bekommt und da ein bisschen, ja, sich so ausgeholfen hätten, um quasi, ja, ein bisschen die Sendung zu auszuschmücken, sag ich mal, obwohl sie ja eigentlich nur Freunde waren. Und daraufhin ist natürlich Kim ausgerastet und hat dann auch zu den anderen gesagt, dass es für sie alles erledigt ist und dass auch die ganze Freundschaft vorbei ist.
Alter, okay, das ist krass.
Und sie hat auch jemanden, der draußen...
Nein.
Doch. Diese Person leidet gerade darunter und weiß, dass Fiona hier ist.
Okay, das ist heftig.
Und es war da einfach alles nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja, und am Ende musste sie dann auch gehen. Aber ja, der Moment war sehr dramatisch. Ich weiß, dass viele die Staffel kacke fanden, weil sie auch so ewig gestreckt wurde, weil dann auch abgebrochen wurde von Nessies Seite aus. Aber ich muss sagen, ich hatte eine gute Zeit. Also ich fand's mega witzig alles.
Es wurde halt so offensichtlich, was an dem Format so nicht funktioniert einfach.
Ja.
Haben wir auch hier dann im Podcast diskutiert, so dass aus meiner Sicht so dieses Casting ad absurdum geführt wurde, so ein bisschen in dieser Staffel, und man gemerkt hat, es kann ja auch wirklich nicht gut gehen, ne? Immer schon so war, dass da quasi die Ersatzprinzess mitmacht und sich eh irgendwie 70% des Casts irgendwie persönlich kennen.
Ja, ja,
das sind alles, ja, also, die willst du so eine Reality-Show machen?
Wurden da gecastet.
Ja, so. Und das ist halt, das ist irgendwie weird. Und ich habe mir auch in meinen Honorable Mentions auch nochmal das Wiedersehen aufgeschrieben, weil das ja auch wie so eine Folge Brit war eigentlich, ne? Weil da war, ne, da standen so Leute so richtig am Pranger auf einmal und dann,
ja.
Keine Ahnung, das war so einfach so eine Diskussion, die, wo es gar nicht mehr so richtig um die Sendung an sich dann ging, sondern halt eher um die Freundin, die wir noch nie im Bild gesehen haben, ne? Die eine, die einfach ja total im Zentrum des Ganzen steht auf einmal. Aber ja, das war, kann ich verstehen, dass das hier dabei ist, weil das schon ja auch ungewöhnlich fürs Format war, wie du schon sagst, ja, es wurde abgebrochen total. Danach und es ist ja quasi, hat das Format kaputt gemacht irgendwie.
Ja, leider ja. Und ich weiß auch, dass viele Nessie nicht so toll fanden und ich auch nicht am Anfang. Aber als ich mir auch so manche Szenen nochmal angeguckt habe, muss ich echt sagen, es ist Comedy Gold. Also diese Frau, was sie da für eine Note reingebracht hat, ist wirklich der Hammer, wie sie dann so flüstert, wie bei GZSZ und so. Es ist wirklich, also ich fand's einfach super lustig.
Es hatte sowas sehr Amerikanisches, finde ich so.
Ja,
ne? so
sehr, sehr.
Amerikanisches Reality-TV.
Ja, sie war auch so auch American Bachelorette so ein bisschen, wie sie dann auch gesagt hat.
Ja, genau.
Du musst mir jetzt die Wahrheit sagen. Ich weiß nicht, wen ich rausschicken soll.
Ja, ja, absolut. Also, sehr guter Platz 9. Bei mir auf Platz 9 könnte ich mir vorstellen, dass du es vielleicht auch noch hast. Most Wanted, die Hunter jagen Simon Gose-Johann in den Weinbergen.
Scheiße.
Niemals ist der da, niemals fährt er wieder in den Weinberg rein.
Ja.
Also Most Wanted war eine absolute Überraschung bei Joyden. Eine Sendung, die jetzt auch nicht neu ist, so vom Konzept. Also Promis laufen weg und ein Team von Jägern sucht nach ihnen, fahndet nach ihnen. Die Jäger waren Otto Bulletproof, Joey Kelly und hier Max Schradin, die da in so einem Caddy die ganze Zeit durch die Gegend gefahren sind, mit Google Maps ausgerüstet und ja quasi diese große Runde Fangen gespielt haben. Und ja, die Promis haben alle 10, alle 20 Minuten ihren aktuellen Standort quasi, mussten sie durchgeben an die Hunter und mussten dann quasi wegrennen. Und ja, es war nicht nur sehr gut besetzt, sondern auch vor allem sehr gut technisch umgesetzt, wie ich es von solchen Shows ja nicht erwartet hätte bei Join. Und die haben wirklich alles richtig gemacht, dass man ja wirklich auch super gut inszeniert hat und vor allem, was ja das Krasse war, dass man wirklich es so schnell geschafft hat, das Ganze zu produzieren. Ne? Wir erinnern uns, dass die irgendwie diese Jagd wirklich gemacht haben und dann eine Woche später kamen die Folgen oder so.
Ja.
Und wirklich mit einem hohen Schnittaufwand, mit vielen Kameras und so, toll inszeniert. Also muss man echt sagen, aus technischer Hinsicht absolut super abgeliefert. Und dann, ja, mein Moment bringt es auf den Punkt, was das Schöne ist, weil es ist halt unberechenbar, es ist Reality-Game-Show. Simon Gose-Johann ist einer derjenigen, die alleine unterwegs waren. Es gab ja auch so Zweierteams, legendärerweise Gina und hier Peggy und
Steff.
Wer ist er? Steff. Steffi und Peggy, genau.
So, Steffi.
So komische Kombination teilweise. Und Paul Janke war dabei und Christo und Seabass und alle waren dabei. Ich kann mir vorstellen, welches Paar du vielleicht auch rausheben willst, was auch toll war. Aber hier, Simon hat sich halt dafür entschieden, irgendwie ja so random Aktionen zu bringen und irgendwie ja auch so ein bisschen Spaß dabei zu haben. Und er ist eben irgendwie rausgefahren in die Weinberge und war dann da irgendwie an so einem wunderschönen Ort, sah toll auch aus. Und dann kam es eben zu so einer Aktion, Jagdaktion zwischen den Huntern und Simon. Und es gab diese Szene, wie er da auf diesen Feldwegen dann auf so einem Anhänger so gefahren ist und die Hunter waren direkt in der Nähe und wo ist er jetzt und dann ist er ihnen entkommen in dieser wunderschönen Location.
Ich war auch fix und alle. Ich hätte weinen können.
Da war das Wasser drauf, der Kollege.
Ja, der hat sich das Ding genommen, hat mit denen Face gemacht.
Wie bitter. Otto sieht den Wagen, in dem Simon unterwegs ist, doch Simon selbst entgeht ihm.
Und ja, stellvertretend für den Spaß, den wir alle hatten mit Most Wanted, habe ich diesen Moment Simon Gose-Johann in den Weinbergen genommen.
Ja, kann ich verstehen. Habe ich auch auf meiner erweiterten Liste drauf gehabt.
Ja, dann sind wir gespannt, was wir von dir noch hören in Sachen Most Wanted. Da ja. kommt noch was und gehen jetzt aber erstmal zu Platz 8.
Platz 8 ist ein Format, was ein bisschen ja im Mittelfeld war in diesem Jahr. Aber trotzdem hat es in einigen Momenten echt abgeliefert. Und zwar, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Anna-Karina streitet sich mit Edith während ihres Auszugs.
Was? Du hast gestern mit dem Finger auf mich in der Runde gezeigt. Und das ist das Einzige, aber was Anna, nicht okay war.
Nein, nein.
Und dass du bist hier mit so vielen Leuten angehst. Und Karma, komm zurück.
Man muss noch mal ein bisschen Kontext geben für diesen Moment, weil der ein bisschen ja Aufbau benötigt. Und zwar haben Anna-Karina, der Schlagerstar, und Edith Stehfest beide meiner Meinung nach einen sehr fragwürdigen Auftritt in dieser Sendung hingelegt. Edith mega anstrengend die ganze Zeit, also wirklich am Ende auch so, dass man gar nicht mehr sie verteidigen konnte, und Anna-Karina am Anfang mega langweilig, dann hat sie in den Spielen komplett reingeschissen und wollte gar nichts machen und dann am Ende hat sie sich noch geil mit Edith und Timor gestritten, was so super aus dem Nichts kam, für sie auch, aber es war lustig und genau in dem Moment wurde Anna schon rausgewählt. Und als sie schon ihren Rucksack auf hatte, fing sie dann nochmal an, mit Timor zu diskutieren, weil der ihr am Abend vorher vorgeworfen hat, sie würde Edith mobben und sie immer auslachen und so und mit dem Finger auf sie zeigen. Und in dem Moment fangen sie nochmal an zu diskutieren und Timor sagt, ja, aber dein Vorwurf, dass Edith mich hypnotisiert hätte, was auch ein geiler Ausdruck ist, den fand ich auch nicht okay. Und daraufhin geht's wieder los und alles wird nochmal aufgerollt, während alle schon da stehen und so dabei sind, sich zu verabschieden von Anna-Karina, was ja eigentlich immer so ein emotionaler, schöner Moment ist, wenn jemand geht. Aber in dem Fall ist nochmal richtig hochgekocht und auch mein Lieblingszitat, dass Edith dann da so im Hintergrund steht und einfach sagt, naja, man sieht ja auch gerade, wer gehen muss. Und Anna-Karina mega ausflippt und sagt,
ja, guck mal, wie sie lacht. Du, guck mal, das ist das Lachen, das Falsche.
Ja, guck mal, wie sie lacht. Ja, aber sie zeigt später, mit dem Finger.
Ja, also da waren einige super Zitate auch von Anna-Karina dabei, die ich mir schon ein bisschen eher von ihr gewünscht hätte, weil sie echt gut rausgehauen hat. Und auch Timo, der sich da plötzlich so aufgespielt hat als großer Verteidiger. Und ja, aber warum lacht ihr denn jetzt über Edith? Also das verstehe ich jetzt nicht. Und man dachte so, was ist, in welcher Rolle bist du jetzt auf einmal? Ja, und das fand ich dann echt sehr besonders auch, weil ich glaube, das gab es noch nie so, dass jemand gerade wirklich so dabei ist, quasi über die Brücke zu laufen und rauszugehen und da dann aber nochmal schön so ein Streitgespräch anzufangen und wirklich in Tränen auszubrechen.
Hast du diesen Moment auch gerade nochmal, weil ich habe mich gerade erinnert, ich habe den doch letztens irgendwo nochmal gesehen und ich glaube bei der Runde der Schande von Edith habe ich da irgendwie mal reingeschaut, da war das nochmal dabei, glaube ich.
Ach echt?
Oder hast du dich wirklich erinnert?
Ja, ich hatte das direkt im Kopf.
Krass.
Ja,
stimmt. Also eben aufgrund der Tatsache, wie du sagst, weil normalerweise kommt es da gar nicht mehr zu Streits.
Ja.
Und das ist keine richtige Regel, aber wir machen es meistens so, dass wir versuchen, nur pro Format einen Moment zu nehmen.
Mhm.
Weil das heißt, dass ich mit meinem Dschungelcamp-Moment alleine bin, was mich freut, weil ich dachte schon, das wird safe eine Doppelung.
Ah, okay. Ja. Also ich hatte noch ein paar andere tatsächlich, obwohl ich, ja, wie gesagt, die Staffel war so ganz, ging so, aber es waren so, wenn dann so Banger dabei waren, dann waren die echt gut, finde ich. Es waren so einzelne so ja. Ausschläge, die ich dann echt im Nachhinein mir auch nochmal gerne angeguckt habe.
Ja, beim Dschungelcamp ist mit am schwersten, finde ich immer, weil das immer so ewig lange her ist, ne? Und man muss sich wirklich krass erinnern, beziehungsweise die müssen krass standhalten in der Erinnerung. Aber ja, so ist es. Das war dein Platz 8. Bei mir auf Platz 8 ist ein kleiner Moment, den sicher wenige gesehen haben. Aber ich habe ihn mal hier im Podcast auch erwähnt, weil ich es wirklich super lustig fand. Und zwar geht es bei mir um Schlag den Star, Max und die Lara Kruse im Spiel Wer trifft's?
Nein. Wir fangen mal an bei die Lara und bei Max. Hamburg und Stuttgart habt ihr dorthin gebracht.
Max und die Lara Kruse sind angetreten, wie Matthias Obtenhövel in dieser Folge mehrfach sagt, gegen die Knossis, also gegen Knossi und hier, wie heißt sie?
Lina oder so?
Ja, irgendwie so.
Keine Ahnung.
Ich glaube am Ende sogar, dass Max Kruse und die Lara gewinnen, was wirklich,
ja,
im Rückblick.
Die haben gewonnen, ja.
Die haben wirklich in allen Wissensspielen sowas von krank versagt. So, man dachte wirklich, wenn das jetzt das Sommerhaus der Stars wäre, dann würden die sich gegenseitig an die Gurgel gehen, weil das war wirklich unglaublich. Und wie beide, also vor allem wie Max, weil man muss schon sagen, dass die Lara sich da vor allem nicht mit Ruhm bekleckert hat. Und ich meine, wir kennen sie eigentlich erst, also ja klar, sie war davor schon bei Promi Big Brother und auch bei Couple Challenge wurde auch davor ausgestrahlt, aber jetzt The Power und auch jetzt Forst House kam danach so krass als Reality-TV-Show-Teilnehmerin und wie gut ist sie in Spielen und so, das wussten wir noch nicht. Aber da in diesem Spiel ist es wirklich unglaublich. Also Wer trifft's ist ein Spiel, man muss Distanzen auf einer Deutschlandkarte quasi abschätzen. Und da es ja zwei sind, macht, ne, wenn jetzt die Aufgabe ist, von Dresden bis nach München. So, dann muss die Lara muss Dresden treffen und Max muss München treffen. Und dann wird diese Distanz genommen und der mit der richtigen Luftlinie-Distanz quasi oder mit der, wer am nächsten rankommt, der hat den Punkt gewonnen. Die Lara hat halt wirklich von Anfang an gesagt, nee, hier werde ich nicht, ich werde kein einziges richtig machen. Und ja, es ist tatsächlich so, sie kennt halt wirklich keine einzige Location, also keinen einzigen Ort, keine einzige Stadt, Berlin, Kiel, München, Köln, egal wo, nichts davon war auch nur annähernd richtig. Also wirklich immer völlig daneben gelegen und Knossi und Dings waren halt auch wirklich, waren schon gut und es war halt wirklich so Erstklässler gegen Abiturient, so nach dem Motto war das die ganze Zeit. Nein, wirklich, weil es, also von den Ergebnissen einfach, auch Max, ne? Max ist ja auch jetzt nicht gut, so, aber er hat zumindest manchmal irgendwie Süd- und Norddeutschland einigermaßen richtig eingeschätzt, so. Aber die Lara wirklich mit Ansage hat sie da gesagt, nee, hier werde ich nichts holen und sie, she did not disappoint auf jeden Fall. Aber es kommt zu einem unglaublichen Moment innerhalb dieses Moments, weil irgendwann ist es so, dass die Lara wie immer bei einer Aufgabe komplett auf der Karte irgendwo den Punkt setzt, Max auch relativ ahnungslos irgendwo den Punkt setzt.
Aber guck mal, der Abstand ist sehr nah beieinander.
Das ist Dresden.
Wo ist es denn richtig? Freiburg und Frankfurt sind dort zu Hause. Und jetzt kommt. Dieser Punkt geht an Familie Kruse.
Durch völliges Zufall bekommen sie einen Punkt in dem Spiel. Und ja, weil sie das so schön ausgespielt hat und weil es auch so ein ewig langes Spiel war und das wirklich so Tobi, ja, bei Promis unter Palmen Vibes hatte, habe ich es hier in die Momente reingenommen, weil ich wirklich das in der Distanz einfach nur unangenehm fand und dementsprechend auch leider ein bisschen lustig, deswegen auf Platz 8.
Ich dachte kurz, du nimmst dieses andere Spiel, was auch so lustig war. Was war denn das mit Buchstabieren oder so?
Ja, Buchstabieren gab es auch. Es gab zwei tolle Buchstabiermomente. Der eine war auch wieder mit die Lara in derselben Sendung und der andere war relativ zeitgleich, habe ich auch in meinen Honorable Mentions, bei Eltens 12, auch zur Dschungelcamp-Zeit, da gab es so ein Dschungel-Special mit Thorsten Legert. Weil Thorsten Legert musste auch buchstabieren und musste so Wörter wie Rhythmus schreiben. Oh, gegen, ich glaube, Lucy Diakowska, ne? Und Lucy, die nicht mal Muttersprachlerin ist, hat die Sachen teilweise richtig geschrieben und Thorsten hat wirklich Rhythmus mit R, Ü, T geschrieben. So, ja. So.
Oh nein.
Das war wirklich auch ein spannender Moment. Aber ja, ich habe mich für den entschieden, weil der so lang war und so unangenehm war. Deswegen habe ich ihn hier mit aufgenommen. Ja, das war mein Platz 8. Wir gehen direkt weiter zu Platz 7.
Das Sommerhaus, und zwar mit dem Moment, Hanka vergisst, wer Jennifer ist.
Wen habt ihr beide gewählt? Marvin und Jennifer.
Also das trifft sich ja mal gut.
Also wirklich einer meiner absoluten Favorites und auch direkt Folge 1 am Ende. Und da war ich auch noch guter Dinge und dachte echt, oh mein Gott, das wird ja wohl die lustigste Staffel und es wird einfach fun und albern und keiner wird komplett durchdrehen. Naja, und ja, in diesem Moment...
Du Monster!
Zentrale Monster! Ja, hätte man auch nehmen können. genau, aber ich habe mich für diesen recht harmlosen Hanka-Moment entschieden. Und zwar ist sie da im Badezimmer mit Pierre, mit Jenny und mit Paulina. Und sie reden dann über das Meinungs-Dingsbums. Wer ist das?
Stimmungsbarometer.
Genau. Und ja, und dann fragt Jenny so, ja, und wen habt ihr gewählt? Und dann sagt Hanka einfach, ja, Marvin und Jennifer. Und wieso? Also Jennifer geht nicht mal drauf ein, sondern lässt es einfach so laufen, was ich auch mega geil finde.
Weil Zigaretten muss doch abgeben, 25.000 Euro. Ich bitte euch. Auch du bist es ja. Ja, aber du kennst mich ja, also du weißt ja, wie ich heiße.
Ja, das stimmt. Aber ich habe es gerade irgendwie verwechselt.
Mit wem? Weiß ich gar nicht. Okay.
Als hätte jemand da echt so ein Comedy-Skript geschrieben. Und so die ganzen Blicke sind perfekt. Und auch Pierre wieder so daneben steht und einfach immer wie so ein Hund ja sowieso ihr so hinterherläuft und nix sagt. Und dann einfach nur so lächelt und so, ja. Und dann am Ende sagt sie ja nur noch so, ja, der Wein ist ihr zu Kopf gestiegen und sie ist ganz duselig und dass sie eben ihre neue Persönlichkeit noch nicht so im Griff hat. Oh Gott. Das ist natürlich dann auch ein guter Ausblick so auf die restlichen Szenen, die Hanka dann so liefert. Ja, das ist auch echt so ein Moment, den man immer wieder mal so anschmeißen kann, finde ich.
Das stimmt. Gute Laune-Moment.
Ja.
Ja, Hankas Auftritt, ne, es hatte seine düsteren, seine lustigen, seine diskutablen Momente, wenn ich auch ans Wiedersehen denke, ne, wo man eigentlich denken würde.
Ja, oh mein Gott, das war wirklich Horror. Also es ging echt so oben los und dann so ganz schnell geht's dann leider runter bei ihr. Also sie hat ja sogar beim Einzug war es ja auch funny, so wie sie sich da versteckt haben und wie sie auch selber sich in diesem Bungalow versteckt hat und dann gesagt hat, lieber Gott, bitte nicht Silva González. Das war ja auch mega iconic. Und da dachte ich schon wieder so, ja, geil, so ich bin wieder Hanka-Fan und dann so eine Folge später ist wieder alles vorbei. Also eigentlich wie beim Dschungelcamp im Jahr davor, da war es ja auch so.
Platz 7 geht bei mir an eine Show, die gerade erst zu Ende gegangen ist, nämlich an das Duell um die Welt. Und der Moment, den ich meine, ist das große Dankeschön an Janine Michaelsen.
Liebe Janine, wenn du diese Zeilen liest, ist das Ende der allerletzten Duell um die Weltmatz nur noch wenige Minuten entfernt.
Die finalen Worte sollen aber gar nicht diesem wahnsinnig tollen Format gelten, sondern dir.
Janine Michaelsen!
Wir möchten dir ein letztes Mal Danke sagen.
Das Duell um die Welt ist zu Ende gegangen, wurde friedlich beerdigt und hat man in den Schrank gelegt, voller Stolz und am Höhepunkt seines Schaffens, ja vielleicht nicht ganz durch die ganzen Promi-Staffeln, aber letztendlich war das immer noch eine wahnsinnig aufwendige, wahnsinnig tolle Show auch, bei der ich auch mehrfach im Studio war und ich war zum Beispiel in der, ich glaube ich war in der Folge, in der das mit Charlotte Roches Haken im Rücken, glaube ich, war ausgestrahlt wurde. Ich glaube schon, kann mich nicht mehr ganz erinnern. Aber auf jeden Fall, entweder die Show oder die danach oder so. Auf jeden Fall war das damals Talk of the Town. Naja, auf jeden Fall in diesem Moment, ja, kommt auch ein bisschen das zurück, was jahrelang, finde ich, auch so ein bisschen, ja, was sich wirklich auch durchzieht, komischerweise, ist dieser Hate gegen Janine Michaelsen, den ich nie verstanden habe. Also natürlich nicht, weil es daran nichts zu verstehen gibt. Sie wurde immer kritisiert und ich fand sie immer eine unfassbar gute Moderatorin. Also ich habe das auch immer wieder, damals bei Twitter erinnere ich mich immer wieder auch geschrieben, ich halte sie wirklich für eine wahnsinnig gute Moderatorin, für genau die richtige für diese Sendung. Und ja, sie wurde immer wieder wegen Outfits, wegen Aussehen oder wegen Sachen irgendwie völlig unfair kritisiert und gerade so diese, also Teile der Joko und Klaas Bubble, die eigentlich ja sehr, sehr wholesome und sehr, sehr weiblich auch eher ist, aber trotzdem gibt's da schon so eine Bro-Culture auch innerhalb von dieser Bubble, die dann auch, da irgendwie denkt, keine Ahnung, die Frau, die picken wir uns da heraus und kritisieren sie und deswegen fand ich's einen schönen Move in der finalen Sendung, ja, vor allem Janine nochmal so ein bisschen herauszuheben, weil Janine natürlich nicht nur eine Moderatorin jetzt auch speziell in der Sendung ist, sondern auch immer wirklich, und das wurde auch in der Matz dann klar, krasse Sachen gemacht hat, die beiden halt auch nicht gemacht haben.
Du bist unterm Eis getaucht wie eine Göttin und hast nebenbei noch eine Musical-Nummer gesungen.
Und während ein gewisser Herr bei seinem Halo-Fallschirmsprung nichts Besseres zu tun hatte, als ohnmächtig zu werden, hast du bei deinem wahrscheinlich nebenbei noch die Steuererklärung gemacht.
Wir wissen, dass wir dir einiges zugemutet haben, liebe Janine. Aber du warst immer mehr als unsere Moderatorin. Du warst und bist unsere Freundin.
Eine schöne Klammer, die geschlossen wurde mit ich hoffe auch in der Zukunft für Janine im Joko und Klaas-Universum. Es hat sich ein bisschen so angefühlt in den letzten Jahren, als würde sie nicht mehr so viel zu tun haben, weil sie war ja die Moderatorin bei der besten Show der Welt zum Beispiel.
Ja, genau. Ja.
Und dann hätte man irgendwie damit rechnen können, dass sie dann irgendwie eine weitere Moderation irgendwie bekommt. Aber dann ging auch die Steven Gätchen-Ära so ein bisschen los. Und aber ich fand es schön, dass man ihr hier nochmal sie gewürdigt hat. Und ja, insgesamt so ein bisschen stellvertretend natürlich auch für das Ende vom Duell um die Welt, was ja in meinen kompletten, ja, in unser aller kompletten Teenie-Jahren quasi angefangen hat, mit der wir irgendwie auch groß geworden sind und jetzt zu Ende geht. Und deswegen the end of an era und mit einem schönen Dankeschön an Janine, meinen Platz 7.
Und jetzt geht die Reise zu Ende.
Die letzte Challenge ist geschafft, die letzte Klappe geschlagen. Danke für 13 Jahre Wahnsinn.
Wir haben dich sehr, sehr lieb und wir werden dich noch mehr vermissen.
Dein Joko, dein Klaas und dein ganzes Duell um die Welt.
Ja, ich habe es auch gesehen, also das Ende, die ganze Folge muss ich mir mal noch anschauen. Aber ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Generell, wie auch ihr Clip quasi so anders diesmal gezeigt wurde mit den Behind-the-Scenes. So, das war auch ganz cool.
Das war Platz 7. Wir gehen direkt zu Platz 6.
Mein Platz 6 ist aus Die Verräter. Und zwar der Moment.
Meine auch.
Nein, wirklich?
Doch, ja.
Oh mein Gott, okay. Dann sag ich erst meinen Moment, okay?
Ja, ich hoffe, es könnte der gleiche sein, aber mal schauen.
Ja, mal sehen. Also meiner ist der Buchfluch mit der Tod steht vor der Tür.
Ja, das war auch meiner.
Wie lustig.
What are the odds?
Wie krass,
ja.
Okay.
Ja, bei mir heißt er Motzi verflucht Martina, in Klammern, der Tod steht vor der Tür.
Genau, ja.
Motzi hat halt keiner auf dem Schirm richtig, weil Motzi ist auch nirgendwo richtig. Sehr lustig und damit kann sie viel überspielen. Dass man ihr eigentlich nicht zutraut, dass sie böse werden kann.
Ja, also das war echt mit meine Lieblingsfolge dieser ganzen Staffel. Und ich glaube, ich habe diesen ganzen Moment so insgesamt bestimmt 5-mal angeschaut oder so. Also die Verräter, Motzi, Wayne, Charlotte und Mirja. Heißt sie? Genau, ja. Mirja, ja. Die sollten quasi heimlich jemanden ermorden. Und zwar mussten sie dafür in der Bibliothek ein Buch finden, das dann aufschlagen auf einer Seite. Und da stand dann ein Satz, den sie der Person ins Gesicht quasi sagen müssen, damit die dann stirbt. So. Und das hat mehr oder weniger Mozzi fast alleine übernommen, weil die anderen immer irgendwie nicht so da ran konnten. Und dann waren auch immer Leute da oder sie hatten zu sehr Angst, dass jemand kommt. Und es ist einfach so lustig, Mozzi dabei zu beobachten, wie sie da barfuß in ihrem Satin-Dress und so mega verschwitzt, also wirklich so im Nachhinein denke ich mir auch so, hätte da jemand ein bisschen mehr drauf geachtet, wie krass sie schwitzt, da hätte man das auch ein bisschen vielleicht sehen können, dass sie aufgeregt ist. Ja, und sie findet dann eben das Buch und auch diesen Satz, der Tod steht vor der Tür, und geht dann zurück zu den anderen und kuschelt sich dann auch so an Martina ran.
Das heißt, manche Leute sind hier drin für gewisse Gründe. Um zu verwirren. Und wenn, weißt du, und Martina, ich weiß, du hast das Gefühl, der Tod steht vor der Tür. Der Tod steht vor der Tür.
Ja, die Aufgabe war, das jemandem ins Gesicht zu sagen, und damit kann man die Person sozusagen verfluchen und aus dem Spiel werfen.
Ja, genau. Und ich glaube aber, die haben es entweder vergessen, so die genaue Anweisung, oder irgendwie falsch verstanden, weil sie dachten ja, dass die Person dann wirklich am nächsten Tag gleich so weg ist und gar nicht mehr kommt. Und dann haben sie sich eben da in der Konklave getroffen und darüber geredet. Und dann fragt Mozzi erstmal, ja, habt ihr alle das Buch gelesen? Weil sie dachte, jeder muss es lesen, damit der Fluch zustande kommt oder dieser Mord. Und dann sagen irgendwie so zwei von den vier Personen, Wayne und Mirja, sagen dann so, nö, also ich habe es nicht geschafft. Dann war sie mega angepisst und sagt dann so, we're fucked, Martina's back, we're in danger. Und ist gleich so mega dramatisch einfach. Und ja, das war auch einfach so lustig, weil das war ja dann der Cliffhanger der Folge. Und man wusste dann, also wirklich eine Woche wusste man nicht, ob Martina dann wirklich verflucht wurde und dann stirbt oder ob sie einfach wieder so lebt und alles war so für die Katz, was sie da gemacht haben.
Also überhaupt diese Momente sind einfach Peak, die Verräter. Ich verstehe nicht, warum sie nicht so ein bisschen öfter auftreten. Man darf sie doch ja nicht zu oft einsetzen, so, weil man dann ständig auch als teilnehmender Person da vermutet, dass da irgendwas im Schilde geführt wird. Aber trotzdem, das ist einfach immer Nervenkitzel, wenn da irgendwie live jemand irgendwo was in Becher geschüttet wird oder so, ne? Und so, jemand da irgendwie, ja, und so unter Druck steht, wie in dem Fall Mozzi. Und man muss ja auch nochmal sagen, ne, Martina war mit Abstand die beste Spielerin so da drin. Die hat einfach alles durchschaut und war, die mussten die rausbekommen. Und vor allem Wayne stand ja zu dem Zeitpunkt schon sehr am Pranger, wenn ich mich richtig erinnere. Und,
ja,
und Mozzi ja gar nicht.
Mozzi wollte ihn ja opfern eigentlich.
Ja, Mozzi wollte ihn opfern, aber trotzdem stand sie ja gar nicht eigentlich so am Pranger. Und sie hätte eigentlich gar nichts machen müssen unbedingt. Ja. Aber also sie hat sich damit voll, ne, in die Bresche geschmissen. Ein kreativer Moment der Redaktion, finde ich, also ne, sich sowas einfallen zu lassen, und dann eben auch sehr gut ausgeführt von der besten Verräterin in dieser Staffel, auf jeden Fall Mozzi. Toller Moment, die Verräter insgesamt so ein bisschen enttäuschend, ne, muss man sagen, find ich zumindest.
Ja, also am Ende war es vorhersehbar, weil es sind einfach zu wenig Leute in der deutschen Staffel, in der deutschen Version. Und dann eben vier Verräter, so, das war abzusehen. Also wenn, dann muss man echt so 20 Leute am Anfang haben. Und dann könnte man das machen. Aber bei uns da mit so mickrigen 12 oder wie viele das immer sind, das ist einfach, das ist einfach blöd.
Oder halt,
ich hoffe,
normalos.
Es ändert sich mal. Ja,
oder halt normalos, bei denen man nicht sofort quasi, weil das Problem war ja hier auch in der Staffel, dass die sich so untereinander so verkeilen, weil die halt sagen, du bist Schauspieler, du bist der und der, und dann geht's da immer hin und her, und Mozzi und Co. können sich aber zurücklehnen und nichts machen. Ja, das ist halt ein bisschen unbalanced alles, aber naja, so ist es, aber trotzdem, der Moment war sehr schön und deswegen bei uns beiden auf Platz 6.
Ja.
Das ist geil.
Lustig.
Ja, wir gehen direkt weiter zu Platz 5.
Also Platz 5 ist bei mir ein Format, von dem ich weiß, dass du das nie guckst. Was echt ganz, ganz cool ist für mich, weil da wusste ich direkt, ja, das wird halt so ein, wirklich so ein Nutty-Moment, das wirst du niemals haben. Und zwar ist es Germany's Next Topmodel, Farouk verlässt wütend das Casting.
Farouk, also, du hast ja uns wirklich auch erzählt von einer Story, die du für dich selbst hinter dich gebracht hast. Ich glaube, nutze es wirklich, um noch ein bisschen selbstbewusster zu werden. Auch noch ein bisschen mehr Workout zu machen.
Ein Moment, den es noch nie so gab bei GNTM. Und zwar gab es da ein Casting und das Motto von diesem Casting, also die Kunden, das waren so zwei Typen und die wollten dann eben so ein Fotoshooting machen. Und das gesamte Styling und Motto war so Boxen. Genau, und dann haben sie da eben ja so Casting gemacht und am Ende auch so Feedback gegeben den Männern. Und einer davon war Farouk und zudem haben sie so ein bisschen durch die Blume gesagt, dass sein Aussehen und sein Body nicht so zu ihren Vorstellungen passt. Und da hat eben der Casting-Typ gesagt, ja, vielleicht fehlt noch ein bisschen Selbstbewusstsein und vielleicht auch noch ein bisschen Workout machen. Und hat sich dabei so auf den Bauch gehauen, so von wegen, ja, Farouk, du müsstest auch mal noch ein bisschen an dir arbeiten. Mhm. Und man sieht dann die ganze Zeit Farouk, wie er so zu dem Kandidat neben sich schaut und immer so die mega Grimassen zieht, weil er es anscheinend richtig beschissen findet, was dieser Casting-Typ sagt.
Ja, der Kunde hat mich ja in dem Moment diskriminiert, dass er hat ja gesagt, ich soll jetzt abnehmen, also dass ich ja noch Zeit hätte für ein Workout.
Ich bin schon gesagt, oder? Ja, man muss aufpassen, was man sagt.
Und ich so, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Ja, und während die da noch reden und eben den anderen auch noch ihr Feedback geben, geht Farouk dann schon einfach so mittendrin und geht dann so alleine in so eine Umkleidekabine und flippt da mega aus und sagt so, einfach respektlos, dieser Typ mit seinem Bierbauch sagt mir, dass ich hier noch ein Workout machen soll. Und sagt dann eben auch so, ja, das geht gar nicht. Ich gehe jetzt auch einfach. Und dann geht er, während die da noch drehen und die Typen da immer noch reden, geht er dann so hin zu dem und sagt so, kann ich mein Bild bekommen? Der so, ja, okay.
Das war nie meine Absicht und wird es auch nie sein.
Ich werde Entschuldigung nicht annehmen. Aber ich entschuldige mich trotzdem dafür, dass ich vielleicht abfällige Kommentare gemacht habe, das war aus gut heraus, weil sie mich auf meinen Körper reduziert haben, also meinen Körper abgewertet haben, aufgrund einfach wie er aussieht.
Ja, im Endeffekt gehen dann tatsächlich die eigentlich ausgewählt wurden, dieses Fotoshooting zu machen, gehen dann wie die Avengers mit Farouk nochmal in diesen Raum rein zu diesen Casting-Typen. Und er hält dann da nochmal so eine Rede ewig lang irgendwie, dass es gar nicht geht. Und er nimmt auch seine Entschuldigung nicht an. Und die anderen sagen dann eben, ja, weil es ja heute bei der Aufgabe auch um Zusammenhalt ging, möchten wir den Job ablehnen. Und die Casting-Typen sind, oh, ja, ist jetzt schade, aber ja gut, ja, dann ist das jetzt so. Wissen wir jetzt auch nicht. Ja, und im Endeffekt ist es dann natürlich auch nochmal gaggiger, weil drei von diesen Typen fanden es anscheinend als doch nicht so schlimm und die gehen dann einfach losgelöst von der Gruppe alleine nochmal dahin und sagen, ja, wir würden den Job eigentlich doch gerne machen. Und so dieser ganze Aufbau. Ja. Der ganze Aufbau, so diese Dramatik und wie sie da so standen mit Farouk vorne an der Spitze, war dann so ein bisschen dahin. Aber es war eigentlich trotzdem ganz, ganz cool, auch wenn natürlich von beiden Seiten so falsche Sachen auch gesagt. Also du kannst ja trotzdem nicht da hingehen und dann diesen fremden Mann da so beleidigen und da so ausflippen. Aber es war ganz geil, dass das mal passiert ist und dass jemand so ein bisschen versucht, auch so zu sagen, ja, also quasi auch die Show auch ein bisschen in Frage zu stellen oder diese Message, die Heidi ja immer so fake-mäßig da verbreiten will und zu sagen, ja, in dieser Show, da wird gesagt, es geht um Diversität und so und bleib so, wie du bist. Und dann wird mir aber gesagt, ich soll abnehmen, sagt er dann so, was ja auch, ne, so das, so dieses, ja, das ist eigentlich auch alles ganz schön quatschig ist, so was da so passiert. Hat das ganz gut abgebildet und war irgendwie mal so ein Moment, wo man echt so dachte, oh, okay, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen.
Ja, ich erinnere mich, dass ich den Moment damals auch geschaut habe. Wir haben ja auch im Podcast mal kurz drüber geredet. Ich habe damals gemeint, so ein Oh Captain, My Captain Moment.
Ja, genau. Tribute von Panem irgendwie, der Mockingjay.
Ja, der dann irgendwie natürlich wieder ein bisschen nach hinten losgeht, aber ja, ich glaube, ich stelle zur Debatte, ob es diesen Moment quasi früher erstens gegeben hätte, weil sich ein Kandidat das wahrscheinlich nicht getraut hätte früher.
Nee.
Und zweitens, ob, selbst wenn das passiert wäre, ob es dann reingeschnitten worden wäre, weil man muss ja schon sagen, es wird dann reingeschnitten, ne?
Ja.
Und
auch lang, das geht echt irgendwie 7 Minuten oder so.
Ja. Die Debatte darüber, dass die mittlerweile stattfindet, das ist ja gut, aber ja, es wird halt nicht, und wie viel ist bei GNTM nicht so zu 100% durchgezogen. Und aber dann kommen solche Momente dabei raus, die halt sehr witzig dann sind und eben nicht so, das sind schon auch Statements, aber die sind jetzt nicht so, boah, krass, was hier passiert ist, sondern eher so, ja, gut gemeint, aber
gut gemeint, aber nicht gut gemacht.
Ja, genau.
Mein liebster Moment auch, sie diskutieren dann so draußen mit allen und er sagt dann so, ja, man sieht auch am Körper gar nicht, wie sportlich jemand ist, weil ich bin voll sportlich, ich kann Rad schlagen, ich mache Yoga. Das finde ich so lustig, dass er halt als erstes, was ihm einfällt, ist, dass er ein Rad schlagen kann. Das finde ich irgendwie ganz zauberhaft.
Sehr schön. GNTM, tatsächlich, du hast recht, ich habe es mal wieder nicht geschaut. Und ich bin mir sicher, dass du meinen Platz 5 auch nicht geschaut hast, obwohl ich es dir und allen anderen sehr empfehlen würde. Wir haben ja im Podcast auch drüber gesprochen. Es ist das perfekte Dinner mit einer absoluten Skandalwoche und dem Skandalmoment. Nico, der Kandidat Nico, blamiert sich und vergibt 0 Punkte.
Also erstmal halt Stopp. Wieso sagst du, dass ich das nicht gesehen habe? Ich schaue ständig das perfekte Dinner.
Auch diese Folge.
Und ich habe die ganze Woche gesehen und ich habe auch Nico mit dabei, aber mit einem anderen Moment.
Also erstens sehr cool, sehr gut. Also ich habe damals mit Jana, glaube ich, hier im Podcast drüber gesprochen, deswegen dachte ich, unmöglich, dass Nathalie das dann auch geschaut hat.
Doch, natürlich.
Also ich meine, mein Moment ist schon, er vergibt 0 Punkte, aber es ist natürlich der Höhepunkt einer ganzen Entwicklung. Deswegen bin ich jetzt, ich glaube, wir sollten dann lieber noch warten, bis du kommst. Ja,
lass warten, weil das ist, können wir gut verbinden quasi.
Ja, glaube ich auch. Gut, also Nico beim perfekten Dinner auf Platz 5 und wir gehen zu Platz 4.
Bei mir Promi-BB und da hatte ich so viele Momente, weil ich wirklich diese Staffel mega gut fand. Ich hatte so Spaß daran und am Ende habe ich mich jetzt durchgerungen, eben nur einen Moment zu nehmen und zwar heißt der Doreen Desiree und der Tegernsee. Reimt sich auch so schön.
Du kannst auch gerne monologisieren, kannst du weiterreden, dann stehe ich auf und gehe woanders hin.
Ich könnte, ehrlich, sie hat halt eine große Klappe, aber ich auch. Doreen fühlt sich von mir provoziert.
Ging eben darum, dass die Serenik, die ja nochmal dabei sein durfte, mit Doreen am Tisch sitzt, Doreen Dietl, die ja mittlerweile ein Restaurant hat am Tegernsee. Und Desiree fragt sie dann da so irgendwie aus und sagt dann so, ja und, wie ist das bei dir? Und aber kommst du damit über die Runden? Alles natürlich auch so ein bisschen, ja, halb interessiert und halb auch so, ja, dass sie halt dachte, da kommt jetzt bestimmt was Gutes bei raus oder da könnte ich eine gute Show draus machen mit Doreen.
Du kannst mir nicht erzählen, dass es am Tegernsee günstig wäre.
Bist du sicher, dass du Tegernsee meinst?
Das ist der Tegernsee. Hä? Hier ist Kaltenbrunn. Jawohl. Hier ist Überfahrt.
Hey, Moment, stopp.
Und dann,
hey, jetzt nochmal.
Und dann ist da Rottach-Egern.
Nein, Rottach ist hier.
Nein, Bad Wiessee. Warum regst du dich denn so auf, dass du denkst, du willst mir beweisen, dass ich mich nicht auskenne?
Und diese Diskussion ist so albern irgendwie, aber so unterhaltsam, weil es irgendwie um nichts geht, aber es steigert sich dann so hoch und Doreen hält aber auch voll gut mit und am Ende malen sie dann auf den Tisch quasi so die Landkarte so quasi so nach und sagen dann so, also hier ist der Tegernsee, da ist Berg, keine Ahnung, wie die Orte alle heißen, hier, da ist Mülheim, da ist eine, und dann sagt Doreen, nee, spinnst du, das ist doch, also diese Diskussion geht ewig lang, am Ende geht's noch darum,
dass die Lara Kruse could never.
Ja, das ist echt so. Das genaue Gegenteil, wie die das diskutieren. Und am Ende geht es irgendwie noch darum, dass Desiree irgendwas von blauem Joghurt erzählt und so. Also es ist ganz wirr auch.
Bei dir fand ich blöd, dass du den blauen Joghurt unterm Auge hast. Da dachte ich, nehme ich die. Na, ich muss dich doch angucken. Du hast doch blauen Joghurt unter den Augen gehabt.
Weil es hilft nicht,
naja, aber es hilft doch nicht. Hör doch auf mit dem Joghurt.
Und wie sie sich da so hin und her macht. Und Harald Glöckler sitzt auch daneben und der lacht einfach die ganze Zeit. Immer nur so ganz, ganz putzig. Und das ist so allgemein so ein guter Moment, der auch so ja für die Staffel irgendwie steht, weil es immer mal so eine so eine random Diskussion auch oder auch so lustige Momente gab, die jetzt gar nicht so ultra konfromäßig waren oder wo so ernsthaft jemand irgendwie geschrien hat, sondern es war immer so ein bisschen aus so einem albernen Moment heraus, so dass da wirklich was Lustiges entstanden ist und deswegen war die Staffel echt mal wieder eine richtig gute, fand ich.
Ja, also die Besetzung war natürlich auch gut. Doreen auch sowieso natürlich in dem Promi-Feld, was mir taugt und deswegen habe ich auch ein paar Momente schon gesehen und unter anderem auch den und ich habe dir auch hier in der Folge auch hervorgehoben, weil ich den auch sehr, sehr witzig fand.
Ja.
Deswegen, kann ich sehr gut verstehen und immer wenn der Tegernsee im Spiel ist, bin ich auch im Spiel. Und ich meine, das hat ja auch eine große Wirkung jetzt diese Staffel, ne, weil Desiree und Harald da so ja zueinander gefunden haben und jetzt auch einen Podcast irgendwie gestartet haben oder starten gerade, weil die beiden sich da wirklich als Iconic Duo irgendwie kennengelernt haben.
Ja. Ich hatte auch noch einen anderen Moment von den beiden da, den hätte ich auch fast genommen. Also es war, da waren echt gute Sachen dabei.
Mehr dazu in den Honorable Mentions dann gleich. Yes. Mein Platz 4 ist wieder ein Joko und Klaas Moment und zwar ein sehr gutes Quiz. Und zwar Joko und Klaas begrüßen uns und begrüßen vor allem den Autohof Bad Rappenau Nord.
Wir haben gesagt, ich darf den ersten Ort auswählen. Hallo. Ich habe ihn ausgewählt. Hallo, guten Abend. Wir sind natürlich schon Menschen, weil sich in der Umgebung ein bisschen rumgesprochen hat. Und jetzt heißt es für Sie, sollten Sie in der Nähe sein, ist das Ihr Aufruf rumzukommen. Wir sagen herzlich willkommen auf dem Autohof Bad Rappenau Nord.
Ich bin ja ein zynisches Schwein. Deswegen kann ich natürlich keinen Moment nehmen, wo irgendwie ein random Kandidat irgendwie Geld gewinnt. Das sind Momente, die mich einfach nicht so berühren oder die bei mir jetzt, da waren tolle Momente auch dabei, ne, wie dann die Oma gewinnt und wie der 18-Jährige gewinnt und so.
Ja,
hätte man alles nehmen können. Aber für mich ist es die allererste Sendung. Es ist ja nicht die allererste Sendung, weil es gab ja schon mal diesen Format-Test am 24-Stunden-Joko-und-Klaas-Tag, bekannt aus den TV-Momenten letztes Jahr. Aber jetzt in diesem Jahr ist die fertige Show dabei in seiner ersten Ausgabe und gleich mal finde ich mit dem perfekten Ort, wo man das Ganze veranstaltet hat und es zeigt den ganzen Wahnsinn und das Schöne an dem Format eben live vom Autohof und es hat super gut funktioniert, es war sehr witzig, die erste Sendung ist einfach dann einfach die besondere immer, bei allen Sendungen, weil noch niemand so richtig weiß, was passiert, was ist jetzt hier genau das Game und so. Ja, es hat noch nicht alles perfekt gepasst vom Quiz und so, aber ganz egal, weil diese Live-Momente, wie dann live Leute da getankt haben und in irgendwelche Spiele eingebunden wurden und so.
Da läuft das falsche Programm.
Ach, guck mal, hier ist RTL. Guck mal.
Okay, dann können wir hier mal ProSieben anmachen, bitte? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein.
Ja, es hat dafür gesorgt, dass ich die Sendung so gut fand, dass ich dann in der nächsten Staffel selbst hier irgendwie nachmittags um 5 schon hier mit Denise im strömenden Regen von München stand und da drauf gewartet habe, bis mein großer Moment kommt, der da nicht kam. Aber ja, auch ein Moment mit Wirkung, mit Auswirkung auf mich, mein persönliches Leben. Und deswegen, ja, Bad Rappenau Nord, forever in our hearts, als der Moment, der ein sehr gutes Quiz wirklich sehr gut gemacht hat.
Ja, sehr gute Wahl. Ich bin auch echt gespannt auf die nächsten Orte, die da so kommen.
Ja, wir gehen aufs Treppchen jetzt als nächstes. Wir gehen zu Bronze und zu Platz 3.
Kommt jetzt bei mir Most Wanted und ich habe aber den Moment mit Joey Kelly auf der Windschutzscheibe.
Shelly, ich sehe dich. Vorne steigen die im Auto ein.
Ey, wieder?
Du bist genau da!
So, also wir sind eigentlich wieder guter Dinge.
Hier vorne links rein, das sind die im Auto, das ist da vorne. Dieses Auto da vorne. Wir parken die von hinten zu.
Ja, also ich habe auch überlegt, was nehme ich denn, weil ich fand es wirklich so gut alles. Es war eins meiner liebsten Formate in diesem Jahr. Aber am Ende musste ich einfach zurück zu Joey Kelly gehen, weil einfach auch die gesamte Story um Joey Kelly in diesem Format und diese ganzen Mythen, die sich darum drehen und wo ich wirklich, also ich würde Geld dafür bezahlen, um jedes einzelne Detail über Joey Kelly bei Most Wanted zu bekommen. Also falls jemand da irgendwas zu bieten hat. Ich halte es geheim. Ich will es nur für mich, ich erzähle es niemandem. Aber ich würde das so gerne wissen, was der alles gemacht hat oder was er machen wollte und nicht durfte und so. Weil da ist ja Gugu Gaga, der Mann. Der ist ja dann in diesem Game so krass drin, dass er, glaube ich, echt denkt, er sucht da oder rennt hinter Leuten hinterher, die Verbrecher sind und die er jetzt schnappen muss, weil das ist seine Aufgabe. Und dann war eben das Paar, was leider Target waren Elena und Lars. Und die haben wirklich alles gegeben. Lars, genau. Und die haben sich so angestrengt und die hatten auch so viele Leute und Freunde und Familienmitglieder, die denen geholfen haben und da, glaube ich, mit 10 Autos sich auf den Weg gemacht haben und die immer wieder abwechselnd dann in den Autos geflüchtet sind. Und da sind dann auch welche von denen hinter den Huntern hinterher, um dann quasi immer zu sehen, wo die sind. Und dann haben sie bei Ellen und Lars angerufen und immer so Bericht abgegeben. Es war echt auch mega süß, so wie viele Unterstützer die hatten. Und man hat dann schon so gesehen, okay,
unter anderem unsere lieben Freunde von Piepsein, ne?
Piepsein, ja, Grüße. Die waren auch da. Wir haben sie gesehen. Ja, und es war echt, also ich habe so mitgefiebert mit denen. Und dann wurde ja auch immer angezeigt, wie weit die Hunter entfernt sind. Und da waren halt zwischendurch wirklich nur so 100 Meter, 90 Meter, also immer weniger Entfernung. Man dachte schon so, nein, das darf nicht wahr sein. Und da gab es schon einmal so einen Moment, wo die wirklich so, man sieht auf der Kamera, dass die Autos aneinander vorbeifahren. Und sie haben sie aber nicht entdeckt im Auto. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass einfach Joey Kelly, was ich eine bodenlose Frechheit finde, in ein extra Auto steigen durfte und sich aufteilen durfte, um die zu fangen, weil die das in einem Auto nicht geschafft haben. Und dann ist er da eben alleine so gefahren und Max Schradin hat dann schon immer so den Standort so durchgegeben, gesagt, ja, du musst nur noch da und los, Joey, mach dich zum Helden der Nation, los. Und so, und dann denkt man schon so, nein, Ellen und Lars, die müssen jetzt noch umsteigen in ein anderes Auto. Und da kommt irgendwie die Cousine von Lars, die 100., die da ankam mit dem Auto. Und es war alles mega knapp. Und auf einmal fahren die um die Ecke, also Joey und sein Kumpane da, also an dem Auto quasi vorbei, so halb. Joey steigt aus, rennt und schmeißt sich mit der GoPro auf die Windschutzscheibe.
Mach dich unsterblich, Junge!
Was, Alter?
Und es, also man hört, dass da ein Schaden entstanden ist. Es kracht laut. Und die sitzen einfach nur so und Elena sagt einfach nur so, Alter! Sie ist so mega geschockt. Und dann geht's eben los. Das, was ich meine mit, was ist da passiert? Weil man sieht nicht, wie es da genau vonstatten ging. Weil dann einfach so ein Schnitt ist. Und eigentlich hieß es ja auch, man muss die Targets berühren, damit die raus sind. Und in dem Fall hat Joey Kelly aber einfach nur mit seinem Körper die Windschutzscheibe berührt. Und die Cousine saß da auch einfach nur so verschreckt am Steuer und hat sich auch nicht bewegt. Weil, ne, gut, du kannst ja nicht einfach losfahren mit Joey Kelly so auf deinem Auto. Und dann sind halt Lars und Elena sind dann einfach selber ausgestiegen und dann war es vorbei. Aber es war so ein bisschen, hä? Also hätten sie jetzt nochmal wegfahren können oder was war da so die Regel? Es war alles ganz merkwürdig. Und sie haben, glaube auch im Podcast oder so, haben sie, glaube auch gesagt, dass da auf jeden Fall auch ein Schaden entstanden ist und dass es auch so ja Szenen gab, wo sie sich nicht sicher sind, ob die dann ausgestrahlt werden oder wie die ausgestrahlt werden. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es doch alles ein bisschen mehr gekostet hat vielleicht oder dass es dann so, ja, was ist nun oder steigen wir jetzt aus oder nicht und dass sie schon so ein bisschen... Ja, also sauer waren sie, glaube ich, nicht. Also die Cousine wahrscheinlich schon. Aber dass sie wahrscheinlich dann so dachten, ja, ey, come on, wirklich, wir haben alles gegeben jetzt, wir steigen jetzt hier aus und gut ist. Aber so, ja, es war ein bisschen komisch alles, aber es war wirklich dann auch ein krasser Abschluss so für deren Reise da, weil die echt, also gerade Lars, der war so krass gut im Planen auch und im Leute finden und dann du musst dahin und dann kommen wir dahin und dann haben wir noch 10 Minuten und dann steigen wir schon um und so. Also der muss das echt richtig krass drauf gehabt haben und es war echt eins meiner liebsten Paare da in diesem Zirkel. Und ja, Joey Kelly, du bist gruselig, aber es war lustig.
Ich weiß nicht, ob du, kennst du ein bisschen King of Queens Folgen?
Nee, gar nicht.
Es gibt so eine King of Queens Folge, wo sie irgendwie einen Geburtstag oder so beim Paintball feiern.
Ja.
Und dann gibt's so den Moment, dass sie irgendwie einen Spieler zu wenig haben und dann taucht auf einmal so ein Typ auf, der so Kriegsbemalungen hat und so und mit seiner eigenen privaten Waffe da immer so mitmacht, so ein übermotivierter Ex-Navy irgendwie, der macht da so mit und dann spielt er so mit und dann gibt der Dark die ganze Zeit so Anweisungen und so und ist so mega übermotiviert und das ist einfach Joey Kelly, so,
ja, es
der
ist
so
echt
übelst
so.
Sich reinsteigert in das Spiel und dann gibt es ja die andere Szene, wie er da in den Reihen springt zum Beispiel.
Ja, genau,
auch, ne?
Genau, das gibt es ja auch noch, wo dann einfach
und dann nicht durfte
Paul Janke auch weggelaufen ist, also ich glaube, das war, oder vielleicht war es auch bei den Dings Bullshit-TV, keine Ahnung, aber auf jeden Fall an irgendeiner Stelle muss das gewesen sein, dass er dann eigentlich in den Rhein springen wollte, um quasi hinter dem Boot herzuschwimmen oder so. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat, auch so ein bisschen Kendall Roy-mäßig, so Jeremy Strong, wo dann rauskam beim Succession-Finale, er wollte eigentlich Method-mäßig ins Wasser springen und das Production-Team hat dann gesagt, bitte, Jeremy Strong, bitte spring nicht in das kalte Wasser, wir haben Februar oder so. Ja, das ist Joey Kelly auf jeden Fall. Aber ja, ich liebe einfach diesen Moment und habe den auch schon mehrmals immer wieder. Es ist wirklich so richtig so, bam!
Schön Bauchklatscher auf die Motorhaube.
Voll,
sehr schön.
Ja.
Gut, das war ein würdiger Platz 3. Mein Platz 3 vollendet deinen Platz 10, glaube ich, war es. Es ist nämlich die Bachelors, das große Wiedersehen. Martin hat Clara betrogen und zwar mit Lena.
Uns interessiert natürlich jetzt brennend, ob ihr denn jetzt zu diesem Zeitpunkt noch ein Paar seid. Ich hoffe es.
Nein, wir sind kein
Paar mehr. Kein Paar mehr. Warum nicht?
Ja, also es ist Es ist die Vollkatastrophe quasi für ihn auf jeden Fall, weil er hatte leichtes Spiel neben Felix, der sympathische zu sein, ne?
Ja.
Also so, er war der Rosenkavalier neben dem Gen Z Wannabe Flirt Ungeheuer.
Echt nice.
Super nice. Und ich finde dich auch echt, optisch finde ich dich echt top. Also boah, krass. Ne, er hat ein leichtes Spiel und dann, er war der Verlassene, er hat alles richtig gemacht, um in Zukunft immer wieder gerne gesehen zu sein in allen Formaten. Und dann kommt das Wiedersehen und dann, es geht auch erstmal um Felix, so Frauke geht da erst zu Felix und es geht um seine Beziehung und wie er zu allen steht. Nee, sind auch nicht mal zusammen, aber alle sind cool miteinander auf Felix Seite und ich halte auch, mir ist es auch sehr wichtig, dass ich da mit allen Kontakt halte. So, ja, Martin, wie ist es denn bei dir eigentlich gelaufen jetzt in letzter Zeit? Und dann ging die Frage an Clara und Clara ist schon, ja, das soll er selber erzählen, was da passiert ist.
Du möchtest auch wissen.
Nö, weiß es, aber ich würde gerne, also auch da ging die Trennung vom Mann in dem Fall aus, von Martin.
Ja, ging's. Und dann fängt er an und macht so einen auch so, möchte gern. Nö, ich habe auch kein Problem mit, ich kann das auch alles sagen, so gerne.
Nee, dann können wir da, also das kann ich ganz klar sagen. Wir haben nochmal einen Dreh gehabt, wo auch Lena mit dabei war. Und dann waren wir noch ein bisschen länger unterwegs und anscheinend war eine Anziehung zwischen Lena und mir doch da. Und es ist nochmal dazu gekommen, dass wir uns auch geküsst haben. Das habe ich Clara dann aber auch gesagt, direkt.
Lena, die Nathalie gerade hier hervorgehoben hat als das große Love Interest der Staffel, absolut, hat er da sein Herz gelassen. Dramatische Szenen auf dem Turm und so weiter. Und er hat das nicht lassen können anscheinend, da mit Clara, für die er sich ja entschieden hat, diese Kennenlernphase lief und dann gab es diesen mysteriösen Dreh und da hat es dann geknallt hinter den Kulissen und Martin hat Lena geküsst und die war aber auch jetzt alles andere als, wir sind jetzt ein glückliches Paar, sondern eher so, ja, das war ein Ausrutscher und es war einfach schlechte Stimmung auf der linken Seite der Couch. Ein Moment, den man so nicht oft beim Bachelor oder Bachelors sieht und vor allem eben so überraschend, weil bei Martin auftritt und ich habe jetzt nicht wahnsinnig leidenschaftlich die Bachelors verfolgt, aber als es dann alles darauf hinaus lief und dann auch so ein bisschen Aufregung um dieses Wiedersehen war und ich das dann geschaut habe, wusste ich warum und es war schon sehr, sehr krass und mal wieder eine gute Bachelors-Staffel, weil die erste Bachelors-Staffel war auch schon gut und jetzt scheint sich da was gefunden zu haben. Vielleicht hatten wir zweimal Glück, aber irgendwie diese Doppel-Bachelor-Methode, die scheint Früchte zu tragen. Martin hat hier richtig verkackt. Das kann man so sagen.
Ja, guter Moment, echt. Und auch lustig, dass sich das jetzt so zusammengefügt hat mit meinem.
Ja, ich glaube, da wird sich bald nochmal was zusammenfügen. Vielleicht schon auf Platz 2.
Es wird jetzt für dich keine Überraschung sein, ist The Power. Und zwar, die Mutter entlarvt sich im Kleiderschrank.
Julia ist ein sehr großes Risiko hier für mich. Sie hat halt wenig Erfahrung hier im Reality überhaupt. Natürlich habe ich da Angst, dass sie sich verplappert oder dass sie halt eben ihre Rolle nicht so gut spielen kann, wie wir alle anderen das halt könnten, weil wir eben erfahren sind.
Ja, also das war wirklich für mich die größte Überraschung, so das Format an sich und dann eben auch diese fremde Frau, nämlich die Mutter von Emma, bei der ich erst so dachte, warum haben die jetzt da beide reingenommen, das verstehe ich irgendwie nicht. Und dann kam ihr Moment, die hat wirklich zwei Folgen, war ich nur auf sie fokussiert. Ich dachte, nein, das ist ja die lustigste Frau, die ich jemals gesehen habe. Wie die redet, wie die guckt, wie die ihre Mimik und Gestik und so, es war alles einfach Comedy für mich. Und sie war dann tatsächlich einmal Powerplayerin und zwar mit Vanessa zusammen als Duo. Also eigentlich sollten die da gemeinsam so die Leute in das Licht führen. Und es waren bestimmt nur so 2 Stunden vergangen. Und sie haben schon so einen Hinweis bekommen, wer die Powerplayer sein könnten. Und er hat so auf die Mutti hingedeutet. Also mit so einer Merkel, dieser Handbewegung da von Angela Merkel.
Merkel-Raute.
Oh, genau. Und die Mutter war so davon überzeugt, dass alle anderen das auch sofort begriffen haben, dass er dann eben in diesem Kleiderschrank steht mit Lukas. Und der geht so auf sie zu und sagt so...
Ich höre, ich habe gestern mit diesem Hinweis nochmal durchgegangen.
Und? Scheiße.
Ich kam irgendwie auf dich. Ich könnte mir bei diesem Angela Merkel-Zeichen, könnte ich mir halt wirklich vorstellen, dass es eine Julia getroffen hat.
Der Hinweis ist klar, Mutti.
Ich höre, ich habe es noch niemandem gesagt.
Wir nehmen dieses Wort auch nie wieder in den Mund.
Welcher? Du? Ja.
Nee, nicht ich, sondern...
Und sie bricht sofort zusammen und gibt so fast alles zu und sagt einfach so, ja, ich weiß nicht, aber du darfst das Wort auf keinen Fall sagen. Und dann so, welches Wort denn? Also er wusste nicht mal, was sie meint. Und sie sagt dann so, na Mutti, wir dürfen nicht mehr Mutti sagen. Und wir müssen jetzt irgendwie schauen und so. Und während die da diskutieren und sie, da, sich da irgendwie überlegen, wie sie da am besten wieder rauskommt, steht draußen, wird eingeblendet wie draußen, die Lara Kruse so lauscht die ganze Zeit. Und dann selber sich so versucht, mit reinzudrängen.
Was hast du gehört? Was hast du gehört? Also, ja, also vertraust du mir das nicht? Natürlich. Die hat gelauscht und wir haben wirklich nicht leise genug geflüstert. Ich habe eigentlich gar nichts gehört. Weißt du, Wende? Ich habe nur gehört Hinweis und das war's. Ich habe den Rest gar nicht gehört. Also habe ich gepokert. Alles auf Karte rot gelegt. Seid ihr beides? Nein.
Das ist einfach auch so geil geschnitten und so lustig, weil alle die ganze Zeit in den Folgen vorher schon so sagen, ja, aber diesmal ist es bestimmt die Mutter, die Mutter, die Mutter. Und nie war sie es und jetzt ist sie einmal dran und sie ist einfach die schlechteste Spielerin von allen und versagt sofort und ist auch einfach für Vanessa eine wahnsinnig schlechte Komplizin. Also eigentlich ist sie gar keine Komplizin, weil sie halt einfach... ja, sofort aufgibt.
Vom Casting bis zur Ausführung, bis zum Ende auch der Mutter-Ära war das einfach, ja. Das war sehr gutes Reality einfach, weil, ne, weil sie ist da wirklich in eine Situation reingeschmissen worden, nicht nur was das Spiel angeht, sondern überhaupt, dass sie in einem Format ist, wo Kameras sind, wo ihre Tochter ist, wo ja. Ihre Tochter auf einmal auch so ein bisschen so Love-Interest-mäßig, also so, die ist da in einer völligen Ausnahmesituation und ja. Dann bekommt sie diese Rolle und muss da spielen und es ist überhaupt nicht klar, spielt sie überhaupt, also was ist ihre genaue Begründung, warum sie da ist, also sie ist da komplett zerbrochen unter dem Druck, wie glaube ich auch die MacherInnen irgendwie schon gedacht hatten.
Ja,
meine Theorie ist ja auch so ein bisschen, dass die Powerplayer nicht zufällig gewählt sind, sondern dass sie handgewählt sind, weil ausgerechnet in der Runde, wo die Mutter da Powerplayerin ist, ist diese Doppelrunde, ne, wo man denken könnte, sie bekommt vielleicht Hilfe noch. Aber es war wirklich absurd, diese Runde, weil auf einmal wirklich das ganze Haus wusste, was gerade abgeht und es war einfach das Spiel quasi umgedreht, weil alle waren Powerplayer, außer die Powerplayer sozusagen. Ja. Die alle anderen hatten die Power, nur die Powerplayer nicht. Weil jeder wusste, wenn ich nominiert werde, weiß ich genau, wer die Powerplayer sind. So auch wieder in der ersten Staffel, ne, wo man noch nicht so genau weiß, wie alles abgeht. So und mal schauen, wie Staffel 2 wird.
Ja, ich hoffe, es kann mithalten. Also ich bin echt, das war echt so, so geil. Also obwohl es sogar 50 Folgen waren, und ich so dachte, ja, mein Gott, also das werde ich aber nicht durchziehen. Und dann am Ende dachte ich so, hä? Das ging mal schnell rum.
Ich habe sie auch einfach komplett weggeschrubbt, irgendwie hintereinander. Aber das war kein Problem. Ja, mein Platz 2 ist ein Format, was du schon hattest, und zwar Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Mit dem Moment, wo ich dachte, da dachte ich, safe, den hast du. Und zwar Maurice und Lilly bei der Prüfung, auch genannt der Lilly-Moment.
Ja, bitte schön hierher, danke schön. So, herzlich willkommen hier am Set von Gute Seifen, Schlechte Seifen, dem Drehort mit der größten Außendusche der Welt.
Der lustigste Moment in meiner Liste auf jeden Fall, wenn ich mir Platz 1 anschaue und Maurice bekommt Sachen über den Kopf geschüttet und Lilly ist mit ihm da in der Prüfung und er schreit am laufenden Band wie am Spieß und will, dass es aufhört. Lilly kann sich nicht mehr einkriegen, Jan und Sonja können sich nicht mehr einkriegen, alle zu Hause können sich nicht mehr einkriegen, es ist todeslustig gewesen. Also ja. da kann ich nicht viel mehr erklären als das. Maurice hat noch nicht das Nervigkeitslevel überschritten mit seiner Rolle, auch gerade beim Forsthaus, finde ich, er hält das irgendwie frisch, so, weil er auch irgendwie nicht so überdreht, habe ich das Gefühl, und ich kann da nicht anders als sagen, das war eine gute Besetzung. Er hätte es länger verdient, dabei zu bleiben. Ich habe ihm die Daumen auch gedrückt. Legendärerweise ja Selma, die Patentante quasi von ihm. Maurice und Lilly in der Prüfung. Das der lustigste TV-Moment des Jahres für mich.
Ja, kann ich gut verstehen. Ich hatte es auch aufgeschrieben. Aber dann habe ich tatsächlich gedacht, dass die Chancen sehr hoch stehen, dass du es mit dabei hast. Ja, weil das war echt so ein Moment, wo man sich auch danach so einigen konnte, dass das so, ja, dass das einfach einer der lustigsten Momente war. Und dann dachte ich, nee, nehme ich lieber den anderen, den ich so im Kopf hatte. Das hat gut geklappt.
Sehr gut.
Ja.
Gut, dann ist es jetzt soweit. Wir kommen zu unserem besten TV-Moment des Jahres, zu Platz 1.
Also, den können wir jetzt quasi gemeinsam bestreiten, diesen ersten Platz. Weil bei mir ist auf Platz 1 das perfekte Dinner, Nico und der mallorquinische Apfel.
Genau, kommt dann noch ein bisschen brauner Zucker mit drauf. Genau. Und dann insgesamt wird das so die Nachspeise sein.
Na, ob das am Tisch Begeisterung auslöst, darf durchaus bezweifelt werden.
Bei mir war das auf Platz 5. Wie gesagt, ich hätte irgendwie auch die ganze Geschichte erzählt, weil ich nicht dachte, dass du überhaupt einen Moment davon hast.
Ja,
und doch. Mir waren es am Ende die 0 Punkte, weil die so die Kirsche auf der Sahnetorte waren. Aber ja, der mallorquinische Apfel, der ist natürlich der Stein des Anstoßes.
Der Stein kommt eigentlich schon ins Rollen am Montag, muss man sagen. Es ist wirklich diese gesamte Woche, wenn ihr Zeit habt und gerade nicht wisst,
über die
was
Feiertage.
Ihr gucken sollt. Genau, das ist eigentlich perfekt. Oder wenn ihr auch irgendwie bei eurer Familie seid oder irgendwie so sagt, was wollen wir jetzt mal gucken beim Kaffee trinken oder so, dann guckt diese Woche das perfekte Dinner oder wenigstens die letzten beiden Folgen, weil die sind wirklich History, finde ich. Also ich finde, das ist echt so, wie wenn man so sagt, oh, weißt du noch, als 2009 diese eine Folge von Perfektes Dinner oder von, keine Ahnung, was es so alles so gab, dass man, weißt du, so nostalgisch, wo man dann so sagt, oh mein Gott, ja, das war so geil und da kam ich aus der Schule und dann habe ich das geguckt und es war so funny. Und so diesen Vibe hat diese Woche und hat vor allem diese eine Folge mit Nico, wo der dran ist. Und Nico ist der Schlagersänger und er ist wirklich so merkwürdig und auch einfach unsympathisch die ganze Woche über und mega streng und vergibt immer nur so, weiß ich gar nicht, was so seine höchste Punktzahl war, wahrscheinlich so eine 5 oder so.
Also ja, der hat nie so 4 Punkte, 5 Punkte gegeben, ja.
Und er ist nie höher gegangen und man dachte schon so, Alter, was ist denn los mit dem Mann? Warum schmeckt dem nichts? Warum findet er alles kacke? Ja, und dann ist er eben dran und er sagt schon am Anfang seiner Folge, dass er von sich selber sagen würde, dass er kein guter Koch ist. Und da denkt man so, hä? Warum bist du dann so streng die ganze Zeit mit den anderen, obwohl du es selber nicht kannst? Und dann geht er eben die Folge da so durch sein Menü. Er will Burrata selber machen. Und er rührt, also die gesamte Folge besteht eigentlich nur daraus, dass er eine halbe Stunde lang in Töpfen mit Milch rührt und nichts anderes macht. Er rührt einfach die ganze Zeit immer nur und tut dann so, als wüsste er, was er da macht, und erklärt dann immer so, ja genau, man muss da jetzt so rühren und dann habe ich jetzt hier mein Thermometer und bis auf 40 Grad und genau, und die dann sammelt sich dann die Molke. Genau, ja. Also er spielt, sagt auch 100 Mal genau, obwohl er gar nicht weiß, was er da macht. Und er spielt auch Koch. Also er ist.
Ja, das Ding ist ja, er ist ja quasi der Silva Gonzales vom perfekten Dinner, weil er legt die ganze Woche so einen krank hohen Standard an die anderen, dass er dann gar keine andere Wahl hat, als abliefern zu müssen. So am Donnerstag, ne, ist ja die Folge bei der Veganerin. Ne?
Ja.
Bei Zaynab, glaube ich.
Am Freitag. Die ist die letzte.
Ach so, das ist andersrum. Sie ist die letzte.
Donnerstag. Ja.
Genau. Und er kommt dann da, weil bei ihr ist es ja so, sie ist vegan und sie bietet ihm dann sogar, sie macht ihm sogar ein Stück Lamm. Ne? Sie brät ihm Lamm, weil sie sagt, ne, da muss ich ja hier nicht anpassen und so weiter. Und er, und das, der Satz, den er sagt, wenn sie den Raum betritt mit dem Lamm, ist.
Ja, aber riechen tut er schon streng, finde ich, oder?
Zum Beispiel. So komplett einfach richtig geil, dass er diese Mühe einfach nicht schätzt und sie wirklich die komplette Folge lang wie ein komplettes Arschloch sich verhält und sich, ja. So, und genau, jetzt wieder zurück zum mallorquinischen Apfel.
Ja, genau, also man sieht wirklich, er hat keine Ahnung. Er
macht ja auch Tofu selbst, ne?
Er versucht Tofu selber zu machen und das klappt aber nicht. Und da holt er dann einfach aus dem Kühlschrank halt so einen eingepackten Räuchertofu, den er dann auch einfach in so einem Topf ohne Öl, ohne irgendwas einfach so reinlegt. Er denkt so, was soll das jetzt werden? Also er rührt die ganze Zeit und dann irgendwann sagt er schon so, ja gut, aber ich habe jetzt auch gar keine Zeit mehr. Ich wollte ja eigentlich auch Creme Catalan machen zum Dessert. Und das schaffe ich jetzt gar nicht. Aber da mache ich dann einfach, da habe ich hier noch so 3 Äpfel liegen. Und da mache ich dann nachher einfach einen ganz saftigen Apfel. Das ist doch cool, das ist doch kein Problem. Da lasse ich mir noch was Gutes einfallen als Geschichte. Ja, und die Gäste sitzen da eben so und ertragen irgendwie so dieses super traurige Menü, was auch mega wenig ist. Also die kriegen wirklich sehr wenig zu essen. Und in einer Bauchbinde steht dann zum Beispiel auch bei den Frauen, müssen gleich noch einen Mitternachtssnack essen an der Tanke. So Mini-Portionen waren. Genau, und dann eben das letzte, sein letzter Punkt, sein Dessert, sagt er dann zu denen.
Aber ich fand für mich so ein bisschen, wir haben das die ganzen Tage jetzt gegessen, und dass ich mir gedacht habe, ich mache heute mal was ganz anderes. Ihr kriegt jetzt heute von mir einen süßen Apfel.
Ja, schön. Genau. Weil es Mallorquinisch drauf.
Wie bitte?
Weil es Mallorquinisch dran.
Ist ein mallorquinischer Apfel.
Und die sitzen dann so am Tisch. Okay, ja gut, also ja, schön, ne? Also die sind wirklich mega nett auch, die Leute, die er da erwischt hat. So in einer anderen Woche wäre es auch nochmal anders abgelaufen.
Dieser Studi, der an Tag 1 dran ist. Dieser Studi,
ja,
der
genau,
an Tag 1 auch dran ist, ja.
Der ist auch so, also der kritisiert dann auch so ein bisschen und sagt so, ja, weiß ich jetzt nicht so genau, was das sein sollte. Es war wirklich auch eine ganz kleine Portion nur, aber am
der
Ende
gibt ihm auch am Ende noch so 7 Punkte oder
der
sowas.
Der gibt 7 Punkte, ja, und die Spanierin, die am Tag vorher dran war, die ist auch mega streng eigentlich und sagt dann so, ja, das war doch nichts und so und was sollte das alles, und der labert hier noch Müll eigentlich und erzählt uns irgendwas vom Pferd, und am Ende gibt sie 8 Punkte. Also weiß ich nicht, was da los war bei denen, die sind alle irgendwie komisch. Ja, und sein Dessert ist dann eben, er macht dann nicht mal einen Bratapfel, wie man dachte, weil er hat ja auch nur 3 Äpfel und nicht 5. Und schält die dann, schneidet die auch so übelst, so wie wenn man als Kind sich so einen Apfel geschnitten hat und es irgendwie gar nicht so gut konnte, so. Und so ganz komisch unbeholfen, und legt dann eben so diese kleinen Apfelstücke so in den Ofen. Dann nimmt das raus, streut Zucker drüber und flammt das so ein bisschen ab, aber auch nicht so richtig. Also man sieht noch so diesen körnigen Zucker auf dem Apfel liegen. Und dann hobelt da noch so eine Limette runter, die schon zur Hälfte abgehobelt ist. Also die war wirklich eine alte Limette aus dem Kühlschrank, wo schon so die Schale nicht grün ist, sondern so weiß ist. Wo man schon so weiß, die hatten auf jeden Fall ganz bittere Limettenschale auf ihrem Apfel noch drauf. Und den stellt er dann so hin und sagt dann so...
Ihr schmecken, ihr bekommt jetzt von mir einen geschmorten Apfel. Mhm. Genau, relativ bissfest. Ich habe den nicht ganz so weich gemacht. Genau, ich habe den mit Sirup ein bisschen karamellisiert. Dazu habt ihr einen braunen Zucker bekommen. Den habe ich angeflammt. Und damit ihr noch ein bisschen so limettischen Geschmack dazu habt, habe ich euch noch eine gefrorene Limette darüber gerührt. Mhm.
Ja, das ist doch sehr frisch. Danke.
Der Studi-Typ, da fragt dann so, ja, und warum ist der jetzt mallorquinisch? Was ist daran jetzt mallorquinisch? Und er so, ja, ist halt... Ja, das isst man, also ja, das isst man da schon so, ja, ja. Und wie bist du da drauf gekommen? Also wie war so deine Idee?
Lustige Sache, ich esse gerne Äpfel.
Ja.
Genau, esse gerne frische Äpfel. Ich habe direkt auch hier vorne Apfelbaum, wo ich tatsächlich dann im Herbst auch immer selber die Äpfel pflücke.
War das auch die Äpfel jetzt hier?
Ja, nee, leider nicht, da hätte ich gerne gearbeitet.
Ja, aber,
aber frisch halt vom Markt, ne?
Ja.
Er labert nur Müll und dabei... hat er übrigens auch die ganze Zeit so ein auf Amazon bestelltes Kochkostüm an. Also das ist auch so mit so einer Haube quasi. Und dann sieht man noch so die Falten von dieser Kochjacke, wie sie so zusammengelegt in so einem Plastikding wahrscheinlich lag. Das hat er die ganze Zeit an und schwitzt sich einen Wolf ab, obwohl er die ganze Zeit nur in irgendwelchen Milchbrühen rührt.
Das sehe ich auch so. Es war eine Folge für den Mount Rushmore quasi.
Ja, ist echt so.
Vom perfekten Dinner. Ich habe ja mehrfach hier in diesem Jahr auch die eine First Dates Folge mit Gökhan und Hedda auch empfohlen. Ja. Und es passt für mich halt in diese Reihe.
Ja.
Und deswegen haben wir sie auch hier besprochen. Also so, also ich wüsste keinen anderen Podcast, wo es um diese Folgen geht, von solchen Sendungen. Wir haben da unsere Fühler immer ausgestreckt. Wenn ihr Sachen seht, die in eine ähnliche Richtung gehen, gebt sie uns sofort. Wir sind immer offen für Vox, für alle anderen Sender auch, um über genau solche Folgen zu reden, weil, ja, und für mich war es ja dann am Ende nochmal, wie gesagt, die Kirsche auf der Seite. Es endet ja nicht mit diesem Dinner, sondern es geht ja, wie du schon sagst, weiter am Freitag, dann eben bei der Veganerin, wo er komplett, ja, als blamierter Mann da aus diesem Abend rausgeht und dann nicht irgendwie defensiv auftritt am Freitag, sondern ja, nochmal richtig sauer ist auf alle Menschen, die wirklich kochen können, die wirklich sich da Mühe geben, nämlich Zeynep am letzten Tag eben und da wirklich abliefern, ihm sogar da sein eigenes Fleisch kochen und am Ende setzt er sich da hin und sagt,
ja, ich bleib bei meiner Meinung, das sind heute für mich 0 Punkte, das Essen hat mir nach wie vor nicht geschmeckt, ich habe das Essen die ganze Woche über streng beurteilt, das heute für mich war einfach nicht mein Geschmack und dafür kann ich keine Punkte geben.
Es ist noch nicht mehr Trollen, weil es ist halt wirklich, er meint es glaube ich wirklich schon ernst, also er hat da bestimmt außer dem spaßigen, ich will auch ein bisschen mein Mallorca-Auftritt, Sache da irgendwie anschieben. Aber ich glaube schon, dass er ernsthaft auftrumpfen wollte schon auch und dass er wirklich das einfach nicht mit seinem Ego vereinen kann, dass er da so versagt hat einfach. Und dann scheitert er komplett und gibt am Ende 0 Punkte und geht als wirklich eins der größten Arschlöcher dieses Formats aller Zeiten ein. Das muss man einfach so sagen.
Ja.
Eine krasse Folge. Deswegen verdient der Platz 1.
Es musste mit rein. Und ich habe auch am Ende dann so entschieden, weil natürlich die anderen Sachen waren auch toll und auch viele Formate dabei, die irgendwie zum ersten Mal kamen und mega gut direkt waren. Und dann habe ich aber so wirklich am Ende auch überlegt, okay, was würde ich immer wieder schauen. Also was hat wirklich so einen Charakter, wo ich so sagen würde, so ein bisschen wie Hubert und Matthias, die Hochzeit, wo man echt so comfortmäßig sagt man so, oh mein Gott, jetzt ist der Zeitpunkt, ich mache einen Rewatch und das schaue ich mir jetzt nochmal an. Und so in diese Sparte fällt auch diese Woche mit Nico. Ja. Also ja, wirklich, ich wäre auch wirklich, also wenn ich mir vorstelle, du arbeitest da an dieser Produktion und du bist in dieser Woche da dabei, bei diesen Leuten in Bremen waren die ja da. Und bist da, also es ist ja wirklich, wenn ich da dabei gewesen wäre, ich würde den Leuten jeden Tag auf den Sack gehen und einfach immer wieder erzählen, ey, als wir da damals waren bei Nico und der hat da in der Burrata gerührt. Das ist einfach wirklich so eine geile Story.
Der wollte Tofu selber machen.
Also wirklich, wirklich, bitte, jeder, der das nicht gesehen hat, ihr müsst euch das angucken. Es gibt so viele geile Szenen auch. Er kauft auch ein ganz teures Stück Lachs und weiß offensichtlich gar nicht, was man damit macht und schneidet da drin rum und so. Und brät es tot. Dann hat er noch eine eigene Gewürzmischung für Fisch. Und das sind einfach nur alle... Wenn er so an der Gewürztheke steht, da sind alle trockenen Gewürze so einmal in so einer Tupperbox zusammengemischt. Und das ist sein geheimes Fischgewürz, was er hat. Also da ist wirklich jeder Moment und jede Szene ist absolutes Gold und hätte man auch genauso hier reinpacken können.
Das war dein Platz 1. Mein Platz 1 ist natürlich The Power. Ich habe es ja noch nicht verwendet. Ja. Und ich hatte auch die freie Auswahl, was ich da jetzt nehme. Und ich habe mich am Ende für einen, ich hatte schon beide anderen Momente, die ich auch so zur Auswahl hatte, schon oben stehen. Dann habe ich aber den einen nochmal angeschaut und dann habe ich gesagt, nee, das muss eigentlich der Platz 1 sein, weil es alles perfekt beschreibt. Mein Platz 1 ist, Cosimo und Easy vertragen sich wieder. Die große Aussprache.
Okay, ich will jetzt chillen und du kannst auch chillen. Wenn ich dir das sage, kannst du mir glauben.
Ja, wir sind sehr ähnlich. Eigentlich lieben wir beide so Spaß haben, Lachen, Unterhaltung. Ich sehe dich, du bist mein bester Freund.
Also es ist ein kleiner Moment, es ist einfach nur so ein kurzes Gespräch auf der Couch, ein bisschen mit Musik unterlegt, aber es beschreibt für mich das Format mit am besten, beziehungsweise wie man da Menschen neu wiederentdeckt hat, wie das Format auch Charakterzüge rausgebracht hat, die man davor noch nicht so gesehen hat, wie man einfach viel, viel länger Zeit mit den Menschen verbracht hat und nochmal neue Seiten kennengelernt hat. Und das bringen für mich Easy und Cosi am besten auf den Punkt. Also es ist so, dass Cosimo da irgendwie wochenlang so ein bisschen abseits oder ins Abseits da gerät, weil einfach weil er seine übliche Masche halt abzieht und seine üblichen Gags macht und sich auszieht, nackt im Pool springt und singt und tanzt und alles Mögliche macht, den Leuten ein bisschen auf den Sack geht, so auch ein bisschen künstlich auf den Sack geht teilweise, wenn ich an Matthias denke, so der jeden Moment immer sehr gerne angenommen hat von Cosimo. Das ist so respektlos.
Respektlos.
Das ist respektlos. Das ist so respektlos. Ja, aber und Easy ist aber auf der anderen Seite der halt wirklich, also der aufrichtig abgefuckt ist von der ganzen Situation, weil die beiden ja immer sagen, sie sind ja schon davor befreundet. Ne? Und es ist halt eine ganz tiefe Freundschaft bei den beiden.
Ja.
Wie oft telefonieren wir die Woche draußen?
Bist du eine Belohnung oder eine Strafe? Was bist du? Ja, was bist du in meinem Leben? Wer bist du, Amonakoin?
Bruder, ehrlich, die Antwort kannst du dir selber geben. Wenn ich eine Strafe wäre, dann würde ich niemals dich zum Lachen bringen.
Ich hatte auch schon den Pupstreit da oben, weil der Pupstreit ist ja so ein bisschen dann...
Ja, ich dachte, der kommt.
Die Eskalation von dem Ganzen, weil er sich massiv halt aufregt, wie er sich da drin verhält und auch Easy in seiner ganzen Art als jetzt der Unternehmer auch so ein bisschen, weil er ja mit Kader zusammen damals noch dieses Studio da betrieben hat und so. Und ich hab Kunden, ich kann hier nicht, ich will nicht, dass du furzt die ganze Zeit. Du geh von mir weg, ich distanziere mich von so. Ich will nicht mit sowas assoziiert werden. So, und dann das ist legendär, wie Cosimo dann auch so, habe ich in dein Gesicht gefurzt? Und Easy die ganze Zeit, ich habe nichts vom Gesicht gesagt. So, und dann, es geht da wirklich übelst lange und auch folgenweise geht es um diesen Streit und immer wieder kommen sie zueinander und gehen dann wieder voneinander weg und kommen zueinander und in dem Moment ist es dann einfach so, dass Cosimo ja ihn dann wieder so ein bisschen, also auf jeden Fall for good zurückgewinnt mit dieser Ansage.
Die Belohnung ist ein Mensch, der dir zum Lachen bringt, der ist immer eine Belohnung, egal welcher Mensch das macht. Deswegen musst du immer mit den Menschen sein, die dich zum Lachen bringen. Weil die Menschen, Die machen deinen Körper gesund. Deswegen sollst du immer lachen.
Und dann hat der gesagt, ich will, dass du lachst. So, oh, ich könnte jetzt weinen, wenn ich an die Szene denke. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich auch so ihn so lassen muss, wie er ist.
Und das ist wirklich eine einfache Botschaft. Sie ist da so aufrichtig rübergekommen und wie sie Easy aufnimmt, ne, nachdem er ernsthaft die ganze Zeit verärgert war und dann und ihn das so über so umstimmt und wie gesagt die sehr banale Musikauswahl und das Setting, was einfach nur auf dieser Couch war und so, das hat irgendwie alles gereicht, dass es trotzdem irgendwie angekommen ist und für mich beschreibt es irgendwie The Power am besten, weil das wirklich ein schon anstrengendes Spiel ist, bestimmt zu spielen, und Cosimo komplett überwältigt hat, so dieses Spiel.
Ja, also wirklich, literally überwältigt. Er lag auf dem Boden aber Easy, und hat geweint.
Genau, das kommt auch noch dazu, dieser Nervenzusammenbruch. Easy halt auch, ne? Easy war ja auch völlig ein Spielball für alle da drin. Ja. Und die beiden, die dann aber diesen aufrichtigen Moment irgendwie haben.
Da hat mein Herz so schon echt geblutet. Er meint, in dem Moment, sowas kann man nicht spielen. Das ist ernst bei ihm. Guck mal, diesen Cosimo, ja, der jetzt hier sitzt, ja, ich liebe diesen Mann.
Ja.
Nicht den anderen Hampelmann, ich mag den nicht. Die lachen dich aus, die lästern hinter deinem Rücken, tut weh. Das bist du, das hier, das bringt dich weiter, nicht das andere, glaub mir. Du machst hier zu viel.
Mein Kopf ist kaputt hier, Bruder.
Ich weiß, dann lass es rausgehen. Lass deinen Kopf ausruhen. Ist egal, er ist so, wie er ist. Er ist so, wie er ist.
Das ist für mich irgendwie auch Reality und deswegen hat so gut bei mir funktioniert und für mich dann Platz 1 als auch hier wieder so emotional stellvertretender Moment für dieses Format und was es auch wieder in Staffel 1, wie gesagt, so magisch gemacht hat, wo ich sehr hoffe, dass man da annähernd rankommt in Staffel 2. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese erste Staffel, ähnlich wie viele andere ersten Staffeln, einfach so ein bisschen legendär bleiben, wegen der Teilnehmenden, aber auch wegen der neuen Herausforderungen, mit denen viele einfach überhaupt nicht gerechnet haben und das völlig unterschätzt haben auch. Aaron, ne, der dann irgendwann völlig fertig da drin lag und irgendwie, ja, boah, keiner ist mir auch wurscht, wer jetzt gerade hier Powerplayer ist, ja, ich bin einfach nur fertig.
Das der ist sich echt, ja auch echt, quasi selber so rausgekickt hat, ja, weil er eigentlich einfach nicht mehr konnte.
Ja, das ist mein Platz 1, mein TV-Moment des Jahres für The Power und diese aufrichtigen Momente in einem sehr spannenden Spiel. Ja, dann waren das unsere TV-Momente des Jahres. Wieder mal eine sehr persönliche Auswahl mit ein paar absoluten Klassikern, mit Sachen bestimmt, die fehlen, die ihr gerne ergänzt könnt in den Kommentaren oder wenn ihr uns schreibt. Wir haben noch ein paar Honorable Mentions, die wir zumindest mal kurz nennen wollen. Was ist denn bei dir noch drin?
Also ich ordne die ja immer nicht, die anderen.
Ja.
Du hast ja, glaube ich, immer noch so eine Nummerierung, ja, aber ich das
ich habe 11 bis 19 habe ich noch hier zu bieten.
Nee, das kann ich immer nicht. Also ich schreibe dann echt immer nur halt so die Formate und dann so die anderen Momente raus. Und da hatte ich zum Beispiel noch vom Sommerhaus, hatte ich auch das Wiedersehen Sarahs und Ersins Diskussion. weil ich das auch echt crazy fand mit dem 22-jährigen Matrosen und du hast meine Dokumente verbrannt und wie sie dann da diese SMS da.
Du hast meinen Hund vergiftet.
Ja, dein
Hund hat meine Hasen gegessen.
Ja, das war irgendwie sehr eindrücklich. Dann hatte ich auch noch Promi-BB, da hatte ich noch mehrere Sachen. Da gab es auch noch das Desiree und Doreen Wäschegate. Da hat sie ihre Unterwäsche gewaschen nach einem Spiel und dann wollte Desiree draußen schlafen und hatte nur noch nasse Wäsche. Das war auch sehr lustig. Dann hatte ich noch, Ich bin ein Star, hatte ich noch das Wiedersehen, wo Jürgen Streit hat mit Jörg und seiner Frau, weil er die irgendwann mal angemacht hat oder so.
Auch das habe ich gerade wieder beim Promi-Büsen nochmal wiederholt gesehen.
Ja. Ah, okay. Ja, genau. aber das hatte ich irgendwie auch nicht mehr so genau im Sinn, aber ich hatte es noch, habe es mir noch aufgeschrieben. Dann mit dem Techtelmechtel.
Ja, genau. Er hatte mal ein Techtelmechtel mit der Frau von Jürgen.
Ja.
Weil sie auf irgendeinem Konzert nebeneinander standen. Das war das
Techtelmechtel. Ja, und es war ja irgendwie schon so 20 Jahre her oder so.
Ja.
Und dann, ja, da, das hat dann irgendwie dazu, zu irgendeinem Streit geführt. Dann hatte ich noch Temptation. Alex denkt, er wird nicht aufgezeichnet.
Ja.
Dann, wer steht mir die Show, hatte ich Teddy als Antoine in seiner Show, weil ich das auch sehr, sehr lustig fand. Let's Dance, Verona küsst Daniel. Das war auch schön. Und Kampf der Reality Stars hatte ich Laura ist ein Sim. Da habe ich aber die, da kenne ich nur so die Folge quasi, es war so eine Strafe und da musste sie sich wie ein Sim verhalten oder so. Und da habe ich aber halt die Staffel nicht gesehen und dann dachte ich halt so, ja gut, ohne, also es ist irgendwie blöd, immer nur so einzelne Sachen rauszunehmen, wenn man nicht so das Gesamte gesehen hat. Genau, ja.
Ich habe auch Temptation noch, Vanessa sieht die Bilder von Alex, natürlich alles, darauf ist ja alles hinausgelaufen jetzt, ne? Und Janine Ullmann weint und so. Dann The Power, Cosimo und Matthias aneinander gekettet, natürlich. Respektlos. Werwölfe, Cindy gewinnt. Habe ich, ne, dieser Reveal auch, weil es einfach auch da die erste Staffel war. Ja, genau, Eltens 12, Thorsten Legert buchstabiert. Dann Bella Italia, meine Lieblings-Camping-Show. Peter und Angelika veranstalten einem Mensch-Ärgerlich-Turnier. Weil es ist ja so, dass ich jetzt dann bald Mitte Januar antreten werde zur Deutschen Meisterschaft. Und das mich inspiriert hat tatsächlich. Deswegen hat das tatsächlich einfach sehr großen Ausschlag gegeben. Dann habe ich The Race, Rahel in Serbien. Als sie da diesen, weißt du, hast du das gesehen?
Nee, aber du hast ja mit Jule da geredet. Da habe ich so ein bisschen,
genau, das mitbekommen. Das war der Moment, als sie, bei ihr ist ja alles perfekt gelaufen und dann war sie irgendwann mal zum ersten Mal so ein bisschen gestrandet an so einer Tankstelle in Serbien und dann gab es so eine Situation, wo sie musste dieses eine Ehepaar überzeugen, mitzufahren, sonst wäre sie da irgendwie nachts als Frau da auf dieser Tankstelle da geblieben. Und dann haben diese zwei Menschen sie da mitgenommen, weil sie da so Mitleid hatten. Und das war irgendwie ein schöner Moment. Dann habe ich City of Love, Matt und der Apfelring. Also, ne, als er da kurz mal dieses Spiel, das Spielgerät quasi gegessen hat und dann wieder aus dem Mund genommen hat und ihr an den Finger gesteckt hat. Und dann I Think I Wanna Marry You gelaufen ist. Dann Princess Charming, Drama beim Wiedersehen und der Currywurstmann hat Depressionen. Das war sehr kontrovers. Da habe ich keinen richtigen Moment gehabt. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, hätte viel Erklärung bedarf. Aber es war auf jeden Fall eine spannende Folge. So haben wir hier auch besprochen.
Ich hatte auch eigentlich, also ich reveale jetzt, dass ich nämlich zum Beispiel auch den Bambi live geschaut habe.
Ja.
Und in dem Moment, wo natürlich das große Chairgate stattgefunden hat, habe ich echt gedacht, oh mein Gott, das ist sowas von in meiner Top Ten, so, weil das wirklich, das live zu sehen und so, und es ging ja ewig, es hat ja nicht geendet, ich dachte wirklich, das ist ja, nein, das kann gerade nicht alles da so passieren, was da passiert. Aber jetzt natürlich so mit den Infos, die man dann über Thomas Gottschalk bekommen hat, kann ich das natürlich nicht, also es ist natürlich ein ganz anderes Licht jetzt, in das der Moment gerückt wird. Deswegen ist das natürlich auch nicht möglich, das in meine Top Ten zu packen.
Ja, also ich habe es auch hier bei den Honorable Mentions stehen, schon, man hätte so machen können, auch so stellvertretend für das alles sozusagen. Und es war ja auch wirklich, also trotz allem bleibt es ja ein TV-Moment, der auf jeden Fall irgendwo schon in die Geschichte eingeht, aus anderen Gründen, als man dachte.
Ja.
Und ja, auch ne, dieser Abschied bei Denn sie wissen nicht, was passiert, die Romy-Verleihung da, das hat, aber ist natürlich ein bisschen schwierig, das in so eine Auflistung zwischen Perfektes Dinner und Sommerhaus
mit Reis und immer. Weil ich halt in dem Moment, in dem Moment hat man ja andere Gedanken als jetzt im Nachhinein. So, wenn man da so sitzt, dann denkt man ja wirklich so, nein, bitte, nein, lass es einfach jetzt enden und so.
Ja. Dann war das TV-Jahr 2024. 25, wir freuen uns auf das Jahr 2026, freuen uns wieder auf die Verleihung am Ende des Jahres, auf unsere Liste. Ab jetzt geht's los, ab jetzt wird wieder notiert bis Mitte März und dann wird wieder sehr lange nicht notiert. Und ja. Schickt uns gerne eure Top Tens oder eure Momente, die vielleicht hier noch gefehlt haben, und schickt uns auch im nächsten Jahr dann immer wieder Tipps zu, was ins nächste Jahr wieder muss. Dann haben wir so ein bisschen Hilfe beim Sammeln. Das würde uns auch auf jeden Fall unterstützen. Deswegen hoffentlich stimmt ihr einigermaßen zu. Und ich glaube, dass es das mit diesem Jahr Fernsehen für alle fast schon war. Deswegen sage ich danke an euch für dieses Jahr fürs Zuhören. Wünsche jetzt schon mal einen guten Rutsch und hoffentlich schöne Tage, schöne freie Tage hoffentlich. Und natürlich auch danke an alle, die mitgemacht haben, und vor allem jetzt in dieser Folge an dich, Nathalie, dass du dabei warst.
Ja, sehr gerne. Es hat wieder sehr viel Freude bereitet.
Ja, wir bleiben natürlich da. Nächstes Jahr geht's weiter und es geht schnurstracks hier weiter mit dem Dschungelcamp. Freut euch drauf und wir freuen uns auch drauf. Bewerbt euch fürs Promi-PartInnen-Programm. Wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Dankeschön fürs Zuhören. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal uns einen schönen mallorquinischen Apfel natürlich machen.